Hallo und herzlich willkommen zu Folge 159 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Alex Schäfer, auch bekannt als Car Ranger, ein YouTuber, der Auto-Content macht. Und zwar alles Mögliche, was vier Räder hat, nimmt der Alex sich unter die Lupe. Und da hat er jetzt im Laufe der Jahre einen ganz schönen großen Kanal aufgebaut, nämlich aktuell sind es um die 229.000 Abonnenten. Also es kann natürlich jetzt schon wieder mehr sein, als wir aufgenommen hatten. Vor, glaube ich, 8-9 Tagen waren es noch ein bisschen weniger. Und darüber reden wir natürlich im Podcast. Wie hat er das angefangen? Wann hat er das angefangen? Wie hat er die ersten 100, die ersten 1.000 Subscriber bekommen? Und er hat dann letztes Jahr im Herbst den Switch gemacht und das Ganze jetzt, ja, macht er jetzt in Vollzeit. Er hat dann so ein bisschen wie ich, also er kommt auch aus der Schwarzgruppe, hat dann Teilzeit gearbeitet dort, weil es irgendwann halt nicht mehr ging, weil es schon eine Menge Zeit kostet, so ein Video zu erstellen. Sprechen wir auch drüber, wie hoch ist der Aufwand, um ein so ein 30, 40 Minuten Video zu erstellen. Was sind seine erfolgreichsten Videos? Was sind seine Kniffe? Und wie funktioniert vor allem das Geschäftsmodell dahinter? Fand ich super interessant. Und ja, kann ich mir die ein oder andere Scheibe auf jeden Fall von abschneiden, mindestens mal für YouTube. Wenn du mich noch nicht kennst, weil du jetzt den Alex kennst und hier gelandet bist, in dem Podcast geht es um Bootstrapper, also Menschen, die entweder ein Solo-Business aufbauen, ein Startup gründen, aufbauen, egal ob jetzt mit App oder mit einem Content-Channel wie der Alex, mit einem E-Commerce-Business, mit einem Team zusammen oder mit einem Software-as-a-Service-Angebot. Und so habe ich schon mit 158 anderen Gründerinnen gesprochen. Ich glaube, es gibt's, alle Folgen gibt es auch auf YouTube, aber so mit Video gibt es jetzt nur die letzten zwei. Und jetzt schauen wir mal, wie das weitergeht. Ansonsten kannst du dir gerne natürlich den Podcast auch als Audio anhören. Gibt's überall, Spotify, Apple Podcasts, wo es Podcasts gibt. Und kannst auf happy-bootstrapping.de dir den Newsletter zum Podcast abonnieren, wenn dir das zu lang ist. Also die Folge ist jetzt auch ein bisschen länger, aber ich fand es super interessant, wie doch das YouTube-Business so funktioniert. So, und jetzt geht's auch schon direkt los mit der Folge mit Alex und mir. Ganz viel Spaß. Guten Morgen, Alex, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Danke, schön, dass ich hier sein darf.
Du sitzt jetzt hier mit deinem Car Ranger Pulli. Für diejenigen, die dich nicht kennen, erzähl doch mal in ein, zwei Sätzen, wer bist du, wo kommst du her, was machst du?
Also ich bin der Alex, ich bin 35. Ursprünglich komme ich mal aus Thüringen und mich hat es dann der Arbeit wegen so in den Heilbronner Land quasi verschlagen. Schon etliche Jahre her. Aber wer man mich kennen könnte, ist mehr so von YouTube und Social Media. Das heißt, ich habe einen YouTube-Kanal Car Ranger. Das heißt, wer sich unsicher ist, was macht der Junge überhaupt, kann er parallel oder im Nachgang ja mal reinschauen, um das ein bisschen einzuordnen. Und da teste ich Autos. Neue Autos, alte Autos, wirklich alles. Und deswegen ist das Motto da auch alles, was dich bewegt. Und das ist also eine schöne Geschichte, was ich so, ich sag mal, nebenher aufgebaut habe. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen unser Thema heute, dass wir das mal beleuchten. Und also daher kann man mich kennen und alles rund um das Automobil ist meine Passion und inzwischen halt auch mein Job. Und deswegen, wer mich unterstützt hat, hat vor Monaten oder Jahren schon so einen Hoodie gekauft wie ich und der ist sehr bequem und deswegen trage ich ihn.
Aber alles, was sich bewegt, das muss aber trotzdem vier Räder haben. Es gibt keine Motorräder, keine Elektrofahrräder, keine Mountainbikes, sondern es sind schon immer vierrädrige Fahrzeuge. Oder aus sechs
Rädern? In 99% der Fälle hat das Ganze vier Räder. Es gibt auch ein paar Ausnahmen, sowas wie eine Ape zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das was sagst, ja, diese Piaggio Ape, der italienische Traum des Nahverkehrs. Und dann zum 1. April gibt es auch immer Ausnahmen. Also am 1. April mache ich eine reguläre Fahrzeugvorstellung, aber das ist dann kein Auto. Also in den letzten Jahren war da dabei vom Bobbycar über das Catcar bis hin zu einem Flugzeug, also wirklich ein Kleinflugzeug. Eine Technam P92 war das, glaube ich. Inklusive Flugeindruck sozusagen, einmal die komplette Vorstellung. Das sind so die Ausreißer. Aber wer jetzt auf den Kanal geht, wird Autos sehen. Alles, was vier Räder hat, egal ob alt oder neu.
Hast du für den 1. April schon was für dieses Jahr? Wir nehmen heute am 30. Januar auf, so für die Einordnung. Also.
Ja, nee, das ergibt sich meistens so ein paar Wochen vorher. Letztes Jahr hatte ich da ein sehr spannendes Kleinstfahrzeug. Also musst du dir vorstellen, so 2,30 Meter lang gewesen, das Ganze. Du kannst damit auf der Stelle wenden. Das war ziemlich toll, vor allem in der Kombination. Stell dir einfach eine kleine Box vor, die kleiner ist als der Mensch, der da einsteigt, so gefühlt, aber mit einem Rolls-Royce-Kühlergrill. Und das wird schwer dieses Jahr zu toppen, aber ich werde mir kurz vorher was einfallen lassen. Ich habe schon öfter Angebote für Reisebusse und Ähnliches bekommen. Vielleicht geht es diesmal in die Richtung, was möglichst Großes zu finden.
Vielleicht muss eine Kooperation hier mit dem Conny Reimann machen und dem seinen, was hat er, diesen Schulbus da noch umgebaut zum Wohnmobil.
Ja, genau, sowas in die Richtung fände ich mal ganz interessant, dass man einfach mal was Großes macht. Aber da bin ich noch offen. Da wird sich kurz vorher aber was ergeben. Meistens meldet sich, und das meine ich positiv, irgendein Verrückter mit einer verrückten Idee und dann kann man da was machen.
Jetzt ist für viele das vielleicht verwunderlich, wie man von YouTube leben kann, aber da werden wir auf jeden Fall in der Folge auch drüber sprechen. Dass man es einordnen kann, kannst du vielleicht ein bisschen ein paar Zahlen nennen? Also wie groß ist der Kanal auf YouTube? Wie viel Subscriber hast du aktuell? Wie viele Videos gibt's? Machst du das alleine? Vielleicht erzählst du was zum
Umsatz. Genau, ich hole mal so ein bisschen aus. Also auf YouTube bin ich gerade bei 228.000 Abonnenten.
Wow.
Auch da wieder ist immer die Frage, mit wem man das vergleicht, weil es gibt ja auf der einen Seite so die klassische Presse-Journalistenschiene, wenn ich mich jetzt mit Zeitungen zum Beispiel vergleiche und Leuten, die ernsthaft Autos testen, da bin ich da verhältnismäßig groß. Wenn man das mit mehr Lifestyle-Influencern in der Ecke vergleicht, dann ist es eher klein und ich bin irgendwo in diesem Graubereich dazwischen. Ich glaube, das wird noch ein spannendes Thema da heute sein. Aber auf jeden Fall bei 228.000 bei YouTube. TikTok ein bisschen über 50.000. Das ist aber sowas, das wird nebenher bedient. Instagram werde ich ein bisschen aktiver gerade. Da bin ich bei 18.500 sowas. Aber YouTube ist mein Fokus. Deswegen dort am größten. Wir haben die Firma gegründet mit 3 Gesellschaftern. Wir sind auch zu dritt. Jeder hat da so ein bisschen eigene Aufgaben, aber jeder hat von Anfang an, ich sag mal, sein Leben und seine Beschäftigung nebenher gehabt und keiner war da finanziell drauf angewiesen, im positiven Sinne. Nur ich bin halt am meisten drauf hängen geblieben und bin deswegen auch der einzige im Moment, der davon lebt und da gibt's auch keine Planung, das zeitnah zu verändern. Und deswegen das, was in dem Kanal passiert, mache ich das, was man sehen kann, mache ich zu 99% alleine oder halt bei einzelnen Videos mit Unterstützung von meiner Frau, mit einem ehemaligen Kameramann, der mal mitkommt. Natürlich ganz viel mit den Besitzern, aber da habe ich die anderen Gesellschafter nicht mit im Boot. Die sind mehr bei Hintergrundthemen, die man nicht sehen kann. Das ist für mich natürlich genauso wichtig wie die Dinge, die man sehen kann, ist aber halt für die Leute außen nicht wahrnehmbar.
Aber spielst du das transparent, weil du bist ja schon das Gesicht.
Ja, also es gibt auch Videos, wo zum Teil die 2 anderen Gesellschafter, also der Jan und der Claudio, mal mit zu sehen sind. Das heißt, die Zuschauer, wenn sie denn viele Videos schon kennen, die Leute auch, das ist nicht das Thema. Aber ehrlicherweise muss man halt auch schauen, wer hat welchen Anspruch im Leben und Co. Und wenn ich jetzt sage, komm, wir teilen uns das Geld durch 3 und dann können wir alle gemeinsam in einer WG leben. Da sind wir alle im Leben ein bisschen anders abgebogen. Ich meine, der Jan ist viel in der Beratung unterwegs und im Bereich IT in der Beratung und der Claudio ist viel in Immobilien unterwegs. Und wenn man das beides jetzt so hört, dann klingt das nicht so, als sollten wir uns das Geld durch 3 teilen und in einer WG leben.
Okay. Das heißt, der Umsatz, der reicht jetzt, damit du davon leben kannst. Und
genau, der Umsatz reicht dafür aus und das ist auch so, ich sag mal, die GmbH sich selber trägt, weil dadurch, dass wir nicht als YouTube-Kanal gestartet sind, sondern mit einer anderen Maßgabe, ist auch dieses Unternehmenskonstrukt GmbH für YouTuber ein bisschen ungewöhnlich. Und das muss ich ja auch alles irgendwie tragen oder sowas wie rote Kennzeichen zum Beispiel, ganz praktisch für jemanden, der mit Autos hantiert. Ja. Ändert aber nichts daran, dass auch die Steuern, Versicherungen fällig sind. Dann habe ich gerade noch 2 Projektautos da. Das ist jetzt nicht so, dass diese Dinge ja einfach so vom Himmel fallen, sondern dafür muss man ja auch ein bisschen Geld in die Kasse holen.
Ich habe mir aber den Kanal hier nebenher offen. Unter den beliebten Videos ist eine UAZ 452 Buchanka.
Die Buchanka, also, das Kastenbrot.
700.000 Aufrufe vor 3 Jahren hast du es aufgenommen. Ist das das Video mit den meisten Views auch?
Nee, es gibt noch was mit mehr Views, aber das ist so bei den Top 5 auf jeden Fall von den langen Videos mit dabei. Ich glaube, das meistgeklickte, aber ich schaue parallel noch ab. Du hast recht.
Ja.
Dann hat sich das innerhalb der letzten paar Wochen verändert und die hat jetzt in der Winterzeit nochmal angezogen, weil der Opel Senator war bis vor kurzem auf 1. Okay. Aber du hast recht, ja, das ist das meistgeklickte Longform-Videos. Video, weil Shorts sind halt nochmal eine andere Welt. Da kommst du halt schnell dann in Millionenbereiche rein. Hm. Muss man heutzutage machen, ist aber nicht mein favorisiertes Medium.
Ja. Hey, du hast ja auch so ein 5-Minuten-Video, Autobahn Mercedes 560 von 1987er Baujahr, der hat auch 660.000 Aufrufe. Okay. Nur damit man das Geschäft versteht, ne? Das werden wir ja gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, aber die meisten Videos, die du machst ja auch relativ viel, sind, glaube ich, knapp 2000 Videos im Kanal, die erreichen nicht diese Aufrufe, oder?
Nee, die kommen nicht auf das Level hin. Das hat aber auch wieder mit verschiedenen Faktoren zu tun. Das eine ist ja, interessiert das Thema erstmal die Menschen? Das ist also die Grundherausforderung, mache etwas, was die Leute sehen wollen. Und diese Buchanka, dieser Russenbus, jetzt für alle eine Erklärung, die nicht parallel nach der Buchanka suchen. Die Buchanka ist sowas, wie man in Deutschland einen Bulli kennen würde, den ursprünglichen VW-Bus. Auch so optisch quasi wie ein T. Nur halt, dass man dort beschlossen hat, die muss höher sein, muss Allrad haben und wir bauen die seit 60, 70 Jahren unverändert. Das heißt, das Ding sieht immer noch so aus wie in den 60ern und gibt es jetzt noch als Neuwagen. Und das ist so ein bisschen die Story von dem Auto. Genau, die Frage ist halt, interessiert es die Leute? Dann noch, wann postet man etwas? Wie ist gerade so der Wettbewerb drumherum? Und ehrlicherweise, die Spielregeln auf YouTube verändern sich immer so ein bisschen. Das liegt einerseits daran, wird das Thema Auto gerade insgesamt so ein bisschen gepusht oder ist das eher rückläufig? Oder auch, es gab jetzt eine relativ große Umstellung, dass wenn Menschen mit einem Adblocker YouTube-Videos schauen, zählen das nicht mehr als Klick. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied und auf einmal hast du statt 100.000 Klicks 50.000, 60.000 Klicks, obwohl genauso viele Leute dein Video geschaut haben. Aber YouTube sagt halt, naja, guck mal, für uns zählen ja quasi werberelevante Wiedergaben. Wenn jemand einen Adblocker hat, ist das keine werberelevante Wiedergabe, also zählt es nicht. Und deswegen kann man nicht alles immer miteinander vergleichen. Oder wenn man jetzt auch sieht, die meistgeklickten Videos sind alle ein paar Jahre älter, bedeutet das ja nicht unbedingt, dass der Kanal jetzt auf einen absteigenden Ast ist oder es mir deswegen schlechter geht. Die Regeln ändern sich halt manchmal.
Gibt's da viel jetzt Wettbewerb? Also du hast ja jetzt, also was ich viel sehe, es gibt viel so reine Elektroauto-Tester mittlerweile. Ne? Das ist ja bei dir jetzt nicht der Fall. Du machst so, was ich gerade, haben wir vielleicht das Extrembeispiel angesprochen, aber es gibt dann, haben wir den 1987er Mercedes, dann hast du irgendwie ein 850i, ein BMW von 92. Du scheinst ja da schon sehr divers zu sein. Entweder sind es irgendwelche speziellen Autos, ältere Autos, oder du hast dann auch jetzt den neuen Elektrobus von Kia zum Beispiel. Das ist, glaube ich, eins von den aktuelleren Videos. Also, was ist so dein Kriterium, wonach du die Autos aussuchst?
Ich glaube, das Wichtige ist, es muss mich selber interessieren. Weil wenn es mich nicht interessiert, dann merkt es am Ende des Tages auch der Zuschauer. Und dann macht es einfach keinen Spaß. Dann hatte ich beim Filmen keinen Spaß, dann hat der Zuschauer beim Zuschauen keinen Spaß, wenn er denn überhaupt zuschaut. Und das ist so mit das Hauptkriterium, dass es mich interessiert. Es gibt aber kein Auto, wo ich sage, oh, das ist mir zu langweilig oder ähnliches. Sondern ich möchte halt wirklich die ganze Bandbreite abdecken. Denn es ist auch egal, ob das Auto von 1950 oder von 2026 ist. Und ob das jetzt gerade 5.000 oder 500.000 Euro kostet, gibt es da alles. Das Entscheidende für mich ist, kann ich mir denjenigen vorstellen, der so ein Auto kaufen möchte oder damit fahren möchte. Mhm. Weil das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man auch als Tester quasi machen muss, so ein bisschen diese Empathie, für wen ist das und was möchte der überhaupt? Weil ich kann nicht diesen Elektrobus, der Topspeed 135 hat, mit der gleichen Maßgabe testen wie einen 911 Turbo S, der das Sechsfache kostet und 330 fährt. Mhm. Das sind völlig verschiedene Menschen, die das kaufen. Oder selbst wenn es der gleiche Mensch ist, dann kauft er es für zwei ganz verschiedene Anwendungen und hat einen ganz anderen Fokus in dem Auto. Weil wenn ich in dem Bus bin, dann bin ich froh, dass unter dem Fahrersitz noch eine Klappe ist für ein extra Fach und dass es innen Metall, was ich leicht abwischen kann. In dem Porsche werde ich nicht darauf achten, ob ich jetzt unterm Sitz noch eine Ablage habe, sondern geht es mir darum, dass der Sitz schön tief kommt, damit ich ein bisschen Gefühl fürs Auto bekomme. Also dieses ins Auto reinversetzen ist super spannend aus meiner Sicht und deswegen will ich es halt auch so vielfältig wie möglich. Nur wenn ich halt das gleiche Modell schon mal hatte und jetzt sagt mir jemand, guck mal, der letzte war blau und meiner ist grau und ich habe das andere Radio, dann werde ich halt sagen, du, das ist cool. Ich habe das auch in meinem, ich sag mal, Portfolio für die Zukunft, dass ich Zugriff drauf habe. Aber die Motivation in dem Moment ist natürlich geringer, als wenn mir jemand sagt, hey, ich habe ein Modell, das hast du noch nie gefahren. Das ist Farbe XY und komm doch mal hierher.
Okay, verstehe. Das heißt, danach wählst du das aus und dann hast du damit auch ein Alleinstellungsmerkmal oder gibt es irgendwelche Vorbilder? Also der größte Auto-YouTuber, den wir hier jetzt in Deutschland so kennen, ist ja der JP, würde ich jetzt mal sagen, wobei der mittlerweile einfach viel, viel mehr noch macht, wie nur Videos. Aber es gibt noch einige andere, die spezialisieren sich dann auf Elektroautos oder auf andere Themen. Hast du da irgendein Vorbild oder machst du einfach das, worauf du Bock hast?
Also jetzt so für den deutschsprachigen Raum würde ich sagen, ich mache das, worauf ich
Werbung. Wie wir alle wissen, schaffen es 9 von 10 Startups leider nicht. Damit dir das nicht passiert, solltest du dir eins bewusst sein. Es gibt nicht nur den Problem-Solution-Fit und den Product-Market-Fit, sondern auch den Message-Market-Fit. Sprich, wird deine Botschaft, dein Produkt überhaupt vom Markt verstanden? Trifft deine Sprache, die Tonalität, die Zielgruppe und weckt es eben Interesse, Vertrauen, sodass jemand Bock hat, überhaupt zu kaufen? Genau um das herauszufinden, habe ich ein exklusives Happy Bootstrapping-Angebot für dich. Denn 5 Hörer können genau jetzt dieses wichtige Thema ändern. In Kooperation mit der Hamburger Positionierungsberatung Storyclass könnt ihr einen exklusiven und konzentrierten Eintagessprint absolvieren und so den Schritt in Richtung wirklich starke Marke machen. Am Ende des Eintages-Branding-Sprints hast du deine wichtigsten Markenassets geschaffen. Zum Beispiel die Markenwerte, für die du stehst, den differenzierten Nutzen, den nur ihr im Markt bietet, und du erhältst ein Playbook für die perfekte Hero-Section deiner Website samt Claim und ein optimales Storytelling. Also ein Rundum-Sorglos-Paket für den Aufbau deiner Website. Und das Ganze findet eben in einem Eintagessprint mit dem Gründer von Storyclass, dem Michael Berg, statt. Remote in der Regel. Ich habe das auch schon gemacht und mir hat es nicht nur sehr viel Spaß gemacht, sondern es war für mich und meine Marke WeManage super hilfreich. Und das Beste für dich als Happy Bootstrapping-Hörer? 5 Stück haben von euch die Chance, dieses wertvolle Investment mit einem Preisvorteil von sage und schreibe 1.500 € zu absolvieren. Und was zu dem einen Tag noch dazu kommt, was ich selber wirklich gut fand, ist, dass es eben 2 Slots im Nachgang gibt, bei denen der Michael checkt, ob du auch alles wirklich richtig angewendet hast. Und du kannst natürlich da auch noch Rückfragen stellen und dir Feedback holen. Also worauf wartest du noch? Schau gleich auf storyclass.de/happy-bootstrapping vorbei, beantworte da 2 Fragen und mit etwas Glück bekommst du dieses Investment in eure Zukunft und in euer Wachstum dort mit dem grandiosen 1.500 € Preisvorteil. Den Link findest du auch wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
Ich Bock hab. Und, es gibt natürlich so, ich sag mal, prägende Ereignisse, die einen erstmal dahin gebracht haben, wo man jetzt ist. Und da, du hast ja schon gesagt, wir sind gerade am 30. Januar. Letztes Wochenende war die Rallye Monte Carlo. Da durfte ich mit dabei sein, war mit Toyota dort. Und da habe ich zum Beispiel Richard Hammond getroffen. Ich weiß nicht, ob du was sagst. Ja, also einer vom ursprünglichen Top Gear Trio. Da muss ich zum Beispiel sagen, wenn diese 3 Menschen damals nicht gewesen wären, würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Einfach, weil das so ein bisschen der Beweis war, du kannst auch ein Auto testen und vorstellen und das muss nicht broternst die ganze Zeit sein. Du kannst auch ein bisschen von diesem Standard abweichen und es interessiert Leute und sie kriegen trotzdem das Wissen über ein Auto vermittelt. So, und deswegen, das ist vielleicht schon als Startschuss schon irgendwo zu nennen. Dann gibt es auch im englischsprachigen Raum zum Beispiel Doug DeMuro. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der macht auch ein bisschen speziellere Autos hier. Und dann ihm geht es vor allem darum, diese Besonderheiten zu finden. Und das sind so eher ja, Menschen, wo ich sagen kann, die taugen mir da als Vorbild. Weil im deutschsprachigen Raum ist es halt so, du hast sehr stark die, ich nenne es jetzt mal Lifestyle-Ecke mit ich habe ein Auto und ich mache etwas damit und du kannst mir auf meiner Reise bei diesem Auto zusehen. Da würde ich zum Beispiel auch einen JP dazu zählen, weil er kauft ein Auto, er baut dieses Auto um und dann kannst du dir dieses fertige Auto ansehen und du bist bei der Reise so nah wie möglich dabei. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du halt wirklich diese Journalismus-Schiene, die halt sagt, das ist das Auto. Wenn ich gut bin, zitiere ich nicht nur die Pressemappe. Wenn ich einen schlechten Tag habe, mache ich das aber nur. Und du hast so diesen Weg. Und ich glaube, das, was ich mache, dazwischen gibt es eine Handvoll Leute, die aber zum Teil sehr spezialisiert sind, wie du schon gesagt hast, so auf E-Mobilität, der Kamenik zum Beispiel, der macht ja auch grundsätzlich die ernsthaften Vorstellungen mit den Informationen, macht es aber hier und da halt auf seine sehr eigene Weise, ist also auch ein bisschen von den Herstellervorgaben losgelöst, was ich gut finde, und ist aber halt logischerweise in seiner Schiene und in der ist er sehr gut. Und dieses ich mache alles ist, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal, das hat nicht nur Vorteile, aber ich habe das beschlossen, mal so zu machen und ich will das auch genauso weiter tun.
Was bedeutet, du hast den Richard Hammond kennengelernt, also kurz Handshake und weiter, oder hast du schon auch ein paar Sätze mit ihm gewechselt und ihm erzählt, was du so machst?
Also ich habe ihn jetzt zum Glück aus meiner Sicht nicht länger zugetextet, weil ich persönlich bin kein großer Freund davon, dass nur wenn man jemanden gut findet, dann hingeht und erstmal 8 Bilder zusammen machen muss und Co. Sondern die Geschichte war am Samstag, Sonntag waren wir bei der Rallye mit dabei. Und Montag ist ja quasi der Tag danach und da hat Toyota nochmal so ein kleines Lager aufgeschlagen, hat die Rallye-Fahrer, hat Straßenautos, aber auch eins von ihren Rallye-1-Fahrzeugen. Also Rallye-1 ist die höchste Kategorie, die Formel-1 des Rallye-Sports sozusagen mit hingebracht und hat dann für wohlgemerkt sehr wenige Pressevertreter europaweit halt die Möglichkeit gehabt, einerseits das Straßenauto zu fahren, zu filmen, aber auch eine Mitfahrt im Rallye-1-Auto zu bekommen mit einem professionellen Fahrer. Und dieses Programm hat halt auch Richard Hamm genossen an dem Tag. Und das heißt, man war halt so zusammen beim ich ziehe mich um und ziehe mir einen Helm auf. Und er war dann auch beim Mittagessen mit dabei. Und wie allzu oft hat sich halt gezeigt, das ist ein ganz normaler Mensch, der ist ganz locker drauf, war auch mit seiner Tochter da. Und es ist dann halt schön, wenn du siehst, also dieses klassische Vater-Tochter-Ding, er setzt dir den Helm auf, fragt dir nochmal, wie es dir geht und so. Und aber einfach so diese menschliche Interaktion und ehrlich zu sein, das zu beobachten und dabei zu sein, ist mir jetzt wichtiger, als zu sagen, hey, ich bin der 873.000. YouTuber, den du kennenlernst und schau doch bitte unbedingt mal bei mir rein. Nee, also das so zum Genießen war ganz gut.
War es deine erste Rallye jetzt, die du so begleitet hast? Und hast du da dann auch Videos aufgezeichnet? Kann man die schon sehen oder wie viel Content entsteht bei sowas?
Also das war jetzt die erste große Rallye-Veranstaltung, wo ich in so einem Rahmen mit dabei war. Sonst war ich eher so bei lokalen Geschichten oder habe auch bei Oldtimer-Rallyes mal aktiv teilgenommen. Und was ich aber draus gemacht habe, ist im Endeffekt eine Geschichte zu dem Straßenauto, das du kaufen kannst.
Okay.
Weil das interessiert die Leute bei mir auf dem Kanal am meisten, weil das ist ein echtes Auto. Du kannst jetzt zu deinem Toyota-Händler gehen und kannst sagen, ich will das so haben. Der Junge hat gesagt, es gibt jetzt eine Aero-Performance-Package. Ich will auch dieses Aero-Performance-Package für 3.500 Euro haben. Verkauf mir so ein Auto. Und dann habe ich natürlich gesagt, hey, guck mal, ich fahre mit dem normalen Auto. So fahre ich als Mensch. Ich kann ganz okay Auto fahren, aber ich würde jetzt nicht sagen, also ich bin jetzt kein professioneller Fahrer oder ähnliches. Und dann bin ich mit dem Straßenauto zusammen mit Oliver Solberg gefahren. Sagt dem einen oder anderen vielleicht nichts, aber man muss sich vorstellen, der Typ hat einen Tag vorher die Rallye Monte Carlo gewonnen. Und das ist die Rallye, die alle gewinnen wollen. Und er hat nicht irgendwie in seiner Klasse Jugendmeister irgendwas, sondern die größte Klasse, die schnellsten Autos, Gesamtsieger. Und am nächsten Tag setzt er sich mit dir in ein Auto und zeigt dir mal, was so ein Straßenauto kann. Und das habe ich dann halt ins Video mit einfließen lassen. Einfach mal zu gucken, wie fährt der denn damit? Und Rallye-Fahrer haben ja gefühlt eh so einen Nagel im Kopf. Und um dann nochmal zu zeigen, guck mal, das kann der mit einem Straßenauto. Und jetzt setzen wir uns mal in quasi dieses Purpose-Bild 1,2 Millionen Euro Rallye-Auto rein. Und dann merkst du mal, dass das halt nochmal eine ganz andere Welt ist. Und das lasse ich ins Video mit einfließen. Da gibt es ein langes YouTube-Video dazu. Da kommen dann noch ein paar Shorts. Und auf Instagram konnte man halt so die Rallye ein bisschen mitverfolgen.
Okay. Ah, da fällt mir gerade ein hier, jetzt sind wir ein bisschen schon off-topic, aber ist, glaube ich, jetzt ganz interessant. Ein Freund von mir hat letztes Jahr den Baltic Sea Circle gemacht. Kennst du das?
Ja, das kenne ich, ja. Aber da ist man ja meistens mit verhältnismäßig günstigen Autos unterwegs. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Budgetvorgaben, aber auch oft so bis 5.000 Euro und ähnliches.
Mindestens 20 Jahre alt muss es sein, glaube ich, das Auto. Das wäre vielleicht auch mal was. Also du bist halt dann 16 Tage weg, aber er hat dann auch das auf Instagram, er hat sich hier so einen, ich nenne jetzt mal den Satelliten-Internetanbieter nicht, hat er sich geholt und aufs Dach gemacht und dann waren die zu viert da unterwegs und haben das dokumentiert und ich glaube, das ist eine geile Reise gewesen, also für den, die es nicht kennen, ich verlinke es, ich glaube 16 Tage unterwegs, habe es mir gerade aufgemacht, 7.500 Kilometer, geht in Hamburg los, dann Helsinki, Oslo, Trondheim, Hochgans, Lofoten, Nordkap und Lappland, Helsinki, Tallinn, Riga, so geht es wieder zurück, dann ist man keine Autobahn, kein Navi, 7.500 Kilometer, Autos, Motorräder, Vans, Trucks, alle Baujahre, aber mindestens 20 Jahre alt. Und je älter, desto mehr Punkte bekommst du. Also das wäre, da könntest du jetzt vielleicht mit so einer alten...
Da habe ich wirklich voll Bock drauf. Und inzwischen habe ich ja ein bisschen mehr Zeit für solche Geschichten.
Mit der Bushanka fahren. Wenn die dann 80 Jahre alt ist, hast du vielleicht gleich mal...
Also das wäre ein gut geeignetes Auto, weil auch bei Wind und Wetter, das Auto ist ja wirklich konzipiert für genau sowas. Aber trotzdem würde ich das nicht machen wollen, weil gefühlt das geradeausfahren mir schon zu anstrengend ist mit dem Auto.
Okay, ja, das ist dann natürlich blöd. Du hast jetzt ein bisschen gerade erzählt, was so die Anfänge waren, aber das ist so immer ganz gern, was mich noch ein bisschen interessiert. Du hast 2017 angefangen damit.
Ja.
Da hast du noch Vollzeit gearbeitet, da kommen wir auch noch gleich drauf. Wie ging das damals los? Was war dein erstes Video? Warst du jetzt nicht der erste Auto-YouTuber? Und das ist ja immer das, was
also,
man denkt.
Ich glaube, wir müssen dann noch ungefähr ein Jahr vorher ansetzen quasi. Okay. Also wir sind im Jahr 2017, aber wir sind im Februar, noch nicht im Dezember. Und zwar, da haben wir die Firma gegründet. Natürlich, nachdem wir uns vorher schon gewisse Gedanken gemacht haben. Und die Vorgeschichte ist, dass vor allem mit dem Claudio, der einer der Mitgründer ist, wir haben uns im Studium kennengelernt, das war 2009, und haben dann halt angefangen, immer Dinge mit Autos zu machen. Das heißt, man hat was gekauft, dann hat man das Auto selber gefahren und hat es verkauft und hat gemerkt, Momentchen mal, Autofahren kostet ja auf einmal gar nichts, wenn ich das clever anstelle. Und das hatte er schon vorher gemacht. Ich bin da so ein bisschen quasi mit reingerutscht. Das haben wir so über die Jahre hin auch zum Teil professionalisiert. Da hast du so einen Platz und dann stehen da mal 8 Autos und dann vertickst du halt mal deine Autos nebenbei. Und das hat immer ganz gut geklappt. Aber du erlebst halt unglaublich viele Geschichten. Sehr viele schöne Geschichten, aber auch viele Dinge, wo du dir einfach nur in den Kopf fasst und denkst, warum? Wie funktioniert das? Und dann war unser Gedanke, hey, wir verändern einfach so ein bisschen die Regeln beim Gebrauchtwagenverkauf. Weil die Grundchallenge ist ja, entweder du gehst zum Händler, der logischerweise auch noch davon leben muss. Das heißt, er kann dir bei einer Entzahlungnahme nicht den kompletten Preis geben, den er beim Wiederverkauf bekommt. Logisch. Oder du sagst, nein, ich will die ganze Kohle haben. Also stellst du dich irgendwann mal hin, machst dein Auto sauber, machst Bilder, erstellst ein Inserat, nur damit dann irgendjemand anruft. Und sei es nur jemand wie ich, der sagt, hey, ich gebe dir nicht das Geld, was du haben willst. Ich gebe dir viel, viel, viel weniger. Und ich mache vor Ort noch dein Auto schlecht. Ich meine, das mache ich jetzt nicht unbedingt. Auch dem Alter bin ich raus. Aber du hast das Prinzip verstanden. Du hast menschliche Kontakte, die du nicht unbedingt haben möchtest. Und da haben wir einfach eine Dienstleistung quasi zwischengeschaltet, wo wir gesagt haben, hey, das egalisiert das so ein bisschen. Das stellt dann eine Fairness her. Und die ersten Videos hatten quasi den Gedanken, diese Dienstleistung ein bisschen zu pushen, beziehungsweise war einfach so nach den ersten Monaten die große Erkenntnis, du hast dann also Gebrauchtwagen, die du bei dir auf der Plattform beziehungsweise auch über mobile.de, Autoscout und Co. halt anbietest und Menschen haben keine Ahnung von den Autos. Und dann ist so das Thema, du hast 78 verschiedene Neuwagenkanäle zur Wahl und dann kannst du halt sehen, ob der neue Passat jetzt mit oder ohne Massagesitze kommt, aber niemand sagt dir, taugt der Vorgänger-Passat denn eigentlich was? Und jetzt, wo die alle 5-6 Jahre alt sind und 150.000 Kilometer haben, ist da nicht die Erkenntnis, dass die auseinanderfallen oder ist die Erkenntnis, die waren echt gut? Und das war so ein bisschen die Lücke, wo ich gesagt habe, das ist doch nicht so schwer. Weil guck mal, ich kann mir hier aus den ganzen Foren und sonst wo die Informationen zusammensuchen. Die Autos sind auch da. Warum mache ich denn kein Video? Und damit hat das Ganze angefangen. Und dann habe ich im Dezember 17 mit den Videos angefangen. Und seitdem geht es ohne Pause mit den Videos weiter. Nur die Ursprungsdienstleistung aufgrund des Wettbewerbs, nette Geschichte, da gab es einen großen Anbieter, der kam zufällig ein paar Monate nach uns auf den Markt, war aber halt eine Tochter der Allianz X, hat also einen Riesentopf voll Gold hinbekommen und hatte auch dann auf einmal Fernsehwerbung. Ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere erinnern kann, es gab 2017 Fernsehwerbung von einer Firma namens Abracar. Und Abracar als Allianz-Tochter hatte halt ein ordentliches Werbebudget. Und die haben dann auch so ein paar Dinge, wo wir gesagt haben, hey, wenn du die Dienstleistung abbrichst, dann müssen wir dir ein Gutachten berechnen. Das kostet 150 Euro. Haben die zum Beispiel gesagt, was, wenn du abbrichst, das schenken wir dir, weil wir haben unbegrenztes Budget. Und das hat natürlich unsere Dienstleistung ein bisschen erschwert. Deswegen haben wir nach einer Zeit X halt gesagt, ey, das läuft 0 auf 0, ist aber vom Stressfaktor her schon eine harte Belastung. Lassen wir das einfach sein. Die Kollegen von Abracar haben es dann danach auch sein lassen, haben einen 2-stelligen Millionenbetrag versenkt.
Ihr nicht. So,
Venture Capital. Wir haben halt das sein lassen. Und dann war ich aber bei den Videos schon so verhaftet, dass ich einfach sage, ich mache das aus Spaß. Ich mache das nicht, weil Leute schauen oder weil das gar Geld bringen könnte, sondern ich mache das einfach, weil es Spaß macht, sich damit zu beschäftigen. Das Filmen, das Schneiden, das Hochladen, aber vor allem auch das Auto an sich halt. Deswegen bin ich da hängen geblieben.
Wann hast du dann den Switch gemacht, dass ihr das aufgehört habt oder ihr habt das wahrscheinlich zusammen entschieden? Und wann hast du gemerkt, dass man damit auch Geld verdienen kann, wenn man nur den Content macht?
Also diesen Switch haben wir relativ früh gezogen. Jetzt müsste ich selber überlegen, ob das noch 18 oder dann schon 19 war. Aber so nach einem Jahr, anderthalb Jahren irgendwo haben wir halt gesagt, hey, das lohnt sich finanziell einfach nicht. Weil das Konzept ist gut. Ja, das haben halt auch dann andere ja ausprobiert. Und das Konzept kann funktionieren, aber halt in der Konstellation, wie wir es dann hatten, mit den Gegebenheiten, war es einfach für uns nicht zielführend. Und ich glaube, das sind halt auch wichtige Dinge, die man irgendwo lernt. Klar hat da jeder auch einen ordentlichen Batzen Geld irgendwo reingesteckt. Mhm. Aber relativ kurz drauf hat man halt über YouTube gemerkt, Momentchen mal, da kommt der Geld zurück. Und ich glaube, dann so ab 2019 war ich auf dem Punkt, dass ich gemerkt habe, ja, Momentchen mal, ich kann ja jetzt das Equipment von den Einnahmen zahlen. Ich muss ja nicht mehr so wie hier da noch eine gebrauchte GoPro für einen 100er, da noch ein Mikro irgendwie für 500 mir privat kaufen, sondern das kann jetzt die Firma. Und dann hatten wir relativ zügig danach, und ich glaube 2020 ist er zu uns gestoßen, den Tim dabei als Kameramann. Und das war dann der Punkt, wo man sagen konnte, ich habe einen Vollzeit-Mitarbeiter, der mit mir loszieht, mit mir filmt, das Ganze schneidet. Und da ist, obwohl ich selber noch keinen Cent verdiene, habe ich aber bereits jemanden, der Vollzeit arbeitet. Und also spätestens da weißt du ja, dass das monetär schon eine Rolle trägt oder auch eine gewisse Verantwortung gegenüber dem Mitarbeiter erfüllen kann. Und irgendwann ist dann Tim auch aus Geldgründen in die freie Wirtschaft gewechselt, einfach weil ich diesen Wettbewerb, wie viel Geld ich mitgehen kann in dem Fall. Ich kann nicht mit einem mittelständischen Unternehmen mit 500 Mitarbeitern konkurrieren. Kann und möchte ich auch nicht, weil das wäre auch wieder ungesund einfach fürs Unternehmen. Aber dann habe ich gemerkt, dass er weg war. Momentchen, mach wieder alles alleine. Aber die Einnahmen bleiben ja unverändert. Und wenn du dann irgendwo den Punkt hast, dass du sagst, die Ausgaben sind deutlich niedriger, die Einnahmen bleiben gleich, Momentchen mal, dann wird ja auf einmal so wirklich so ein Business Case am Ende des Tages draus.
Interessant. Also ist nicht auch das Spannende, da kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf, an YouTube jetzt. Wir haben jetzt vorhin die Bushanka angesprochen, den Opel-Senator, das ist vor 6 Jahren rausgekommen. Das ist ja so, Wenn du einmal guten Content gemacht hast, dann hast du durch diesen Katalog, den du hast, kommt ja immer wieder was rein. Also du verdienst ja jetzt mit dem Video von vor 6 Jahren noch Geld. Das ist ja jetzt nicht so, dass jemand dein bei anderen Geschäftsmodellen ist es ja in der Regel nicht so. Da ist es, was 6 Jahre alt ist, interessiert keinen mehr. Aber werden so diese alten Videos auch noch so aktiv geguckt, dass du das in deinen Werbeeinnahmen merkst?
Also wir sind ja live mit dem Internet verbunden. Das heißt, ich habe parallel mal geschaut bei dieser Buchanka. Deswegen hatte ich auch einen alten Stand. Die hat jetzt letzten November nochmal so einen richtigen Push gehabt und hat da Klicks gezogen. Und die hat letztes Jahr zum Beispiel mal so knappe 63.000 Klicks gemacht. Und das kann ich ja jetzt offen sagen, in dem Fall 482 Euro, die dieses Video letztes Jahr noch verdient hat.
Und das, obwohl es, das ist jetzt 3 Jahre alt, aber
ja. Jahrelang her ist. Und das funktioniert natürlich nicht bei allen Videos gleich gut. Das ist auch wieder so ein bisschen der Unterschied zwischen Neuwagen- und Gebrauchtwagen-Content. Neuwagen-Content hat da das Problem, der ist super on point. Ja, du musst genau, wenn alle anderen zum Presseembargo veröffentlichst du auch. Aber 2 Wochen später kräht kein Hahn mehr danach, weil das ist ja nicht mehr, Entschuldigung für den Ausdruck, der neue heiße Scheiß, sondern es ist ja wieder was Neues da und du bist halt immer so ganz nah dran am Puls der Zeit. Aber die Buchanka wird immer eine Buchanka bleiben und deswegen schauen da halt Leute immer noch rein. Man muss aber ehrlicherweise sagen, so gefühlt nach 2-3 Wochen flacht ein Video extrem ab. Mhm. Manchmal hast du halt Glück, dass sie nochmal so eine zweite Luft irgendwo hinten rausbekommen. Und ehrlicherweise, wenn ich da irgendwann 10.000 Videos drauf habe, ist das ja eine selbstlaufende Rente.
Ja.
Weil das ja immer wieder geklickt wird und das ist dann ja auch da. Und ich baue ja gerade einen Automobilkatalog auf, wo ich sagen kann, so egal welches Auto, egal aus welchem Baujahr, schau mal rein, das oder was Vergleichbares wirst du finden können. Und das ist natürlich schon charmant, dass auch für Dinge, für die ich nichts mehr tun muss, trotzdem noch Einnahmen kommen.
Bevor wir jetzt nochmal genau einsteigen, wie die Monetarisierung alles funktioniert, nochmal kurz diese Zeitschiene uns anschauen. Du hast ja zu dem Zeit auch 100% gearbeitet und hast dann nebenher den ganzen Content gemacht. Hast du dann irgendwann reduziert. Du hast ja, können wir jetzt auch sagen, du hast in der Schwarzgruppe da gearbeitet. Daher haben wir auch eine Connection sozusagen. Wann hast du den Switch gemacht? Also hast du erstmal reduziert?
Genau, also ich habe erstmal reduziert, das heißt in dem Kontext ziemlich, als ich gemerkt habe, okay, ich verliere meinen Kameramann, verliere damit auch einen Kostenpunkt, das heißt einfach die Struktur Einnahmen, Ausgaben verändert sich ein bisschen, was mir ja dann auch die Möglichkeit gibt, ich zahle mir ja quasi sein Geld und mache seine Arbeit auch noch mit, sozusagen, habe ich reduziert von 40 auf 30 Stunden. 10 Stunden klingt immer erstmal wenig, macht aber in der Woche schon einen dramatischen Unterschied und habe das dann auf dem Level nochmal so für ungefähr 2 Jahre gefahren und bin jetzt dann letzten Herbst, also Herbst 2025, bin ich komplett ausgestiegen und seitdem mache ich nur noch das Thema Car Ranger, wo ich jetzt aber auch sagen muss, ich mache seit 8 Jahren diese Videos, ich habe inzwischen ein bisschen ein Gefühl dafür, worauf ich mich verlassen kann und worauf nicht, dass ich ohne schlechtes Gewissen der Frau und den Kindern und vor allem den Raten fürs Haus gegenüber, ich den Wechsel machen kann, ohne dass halt jemand aufschreien wird und sagen muss, Momentchen mal, hier ist ja kein Geld mehr in der Spardose.
Hättest du deinen alten Job nicht weiter nebenher machen können auf 60% oder 50%? Oder Was hat, weiß nicht, waren wahrscheinlich nicht nur finanzielle Beweggründe, weswegen du das gemacht hast, sondern auch die zeitliche Schiene oder, weiß nicht, vielleicht auch emotional oder Stresssituation, wie es zu Hause läuft, weiß ich jetzt nicht. Aber was war der Beweggrund dann, das im Herbst komplett zu beenden?
Also der große Faktor ist halt immer Zeit, weil unsere Zeit ist irgendwo endlich. Und wenn du zwei Jobs machst, die beide mehr oder minder Vollzeit sind, weil der eine mit 30 Stunden ganz nett, aber dafür, wenn du noch 50 Stunden bei YouTube machst, bist du trotzdem bei 80 und 80 klingt schon ziemlich unangenehm. Wenn du dann auch noch Kinder hast und eine Frau und hast so, du willst allen so ein bisschen gerecht werden, ist Zeit der Faktor. Und klar, an der Arbeit weiter reduzieren geht immer bis zu einem gewissen Grad, aber ehrlicherweise wird man dann dem Job ja auch nicht mehr gerecht. Und wenn du dann noch das Thema hast, du hast einen Job mit maximaler Freiheit. Weil wenn ich jetzt sage, ich veröffentliche nächste Woche kein Video, kann mich niemand aufhalten, das so zu tun. Und wenn ich sage, ich veröffentliche 7 Videos und ich bin 24 Stunden unterwegs, dann mache ich das auch und mich kann keiner davon aufhalten. Und wenn ich in den Titel schreiben will, alle Mazda-Fahrer tragen grüne Schuhe, dann schreibe ich da halt rein, alle Mazda-Fahrer tragen grüne Schuhe. Und dann bist du gleichzeitig in dem großen Konzern drin, wo es heißt, das ist eine gute Idee, aber der und die und die und die, die müssen das auch gesehen haben, dann müssen wir drüber sprechen, dann machen wir noch eine Präsentation und wenn die das abgenommen haben, bekommt der das dann auch abnimmt und dann können wir das tun. Dann ist das halt eine ganz andere Welt, in der man unterwegs ist und irgendwann bist du halt an dem Punkt zu sagen, ich kann das nicht mehr. Also ich kann diese Komplexität in Abstimmungsprozessen einfach nicht mehr sehen, weil ich weiß, wie viel schneller es gehen könnte. Mhm. Und wenn ich jetzt nur 20 Stunden zum Beispiel die Woche machen würde, dann erreiche ich da auch nicht so viel, dass ich sagen kann, es erfüllt mich irgendwo. Mhm. Und ich glaube, der große Punkt ist halt am Ende des Tages, dass man für sich selber erkennen möchte, wie viel Belastung ist gesund. Und ich will halt nicht der typische 42-Jährige sein, der sagt, Frau, tschüss, Kinder, tschüss. Lieber das Porsche-Zentrum, verkauf mir einen Boxster S mit roten Gurten, damit ich meine Midlife-Crisis feiern kann. Ehrlicherweise, wenn man die Gelegenheit hat, sowas vorher zu erkennen und zu reagieren, warum sollte ich mich jetzt überlasten, nur damit mir die Sparkasse irgendwann auf die Schulter klopft und sagt, Mensch, du hast deinen Finanzierungsplan übertroffen, dein Haus ist 3 Jahre früher abbezahlt. Du hast zwar keine Familie mehr, die drin wohnt, aber es ist früher abbezahlt. Herzlichen Glückwunsch.
Aber ihr habt es dann zu Hause schon gemeinsam entschieden, das so zu machen. Das ist nichts, was du...
Ja, natürlich.
Wahrscheinlich also, dann.
Das funktioniert nur zusammen. Das hat ja auch die letzten Jahre nur zusammen funktioniert. Weil ehrlicherweise, ich filme sehr viel am Wochenende, weil ich bei Privatleuten bin. Und wenn du Montag bis Freitags im Büro bist, abends Videos schneidest und am Wochenende dann noch zum Filmen unterwegs bist, wenn du da nicht wirklich 100% Rückendeckung hast,
kann das nicht irgendwann. Dann kannst du im Keller reingehen und da schlafen und dann ist irgendwann vorbei.
Ja. Wenn man wirklich so nebenher lebt und das nicht mal das abgestimmte Ziel von den beiden ist oder man irgendwo hinarbeitet, ganz im Ernst, dann kann man es gleich sein lassen.
Aber das ist ja jetzt ein interessanter Punkt. Jetzt machen wir dieses Zeiteinteilungsspielchen mal gleich. Das mache ich sonst immer am Ende. Mhm. Dann hast du, als du auf 80% gearbeitet hast, noch jetzt bis zum letzten Herbst, dann hast du am Wochenende die Videos aufgenommen, hast die dann abends geschnitten und trotzdem tagsüber eingetaktet zur Veröffentlichung. Also ist dadurch dann der Stress entstanden, dass du dann halt auch nie Erholung hattest? Und was hat sich jetzt heute geändert dann seit dem Winter? Nimmst du die Videos trotzdem noch privat bei den Privatleuten auf, aber hast jetzt unter der Woche mehr Zeit für Familie und Co.? Oder wie siehst du das?
Genau, also erstmal, ich glaube, man muss auch noch so ein bisschen bei mir in Sommer und Winter einteilen, weil für einen Neuwagen macht es keinen Unterschied. Da gibt es schöne Presse-Events irgendwo in Lissabon. Da ist meistens schönes Wetter. Oder wenn ich ein Presseauto hier habe, dann habe ich das für 2 Wochen. Irgendwann in den 2 Wochen wird schon mal ein Tag kein Regen sein im Winter. Das kann ich also übers ganze Jahr hinweg gleichmäßig machen. Aber bei neuen alten Autos ist das so ein bisschen eine Herausforderung. Bei den 7 Mustang holst du jetzt nicht Anfang Februar bei gesalzenen Straßen raus. Das macht keiner. Und auch, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Mensch, Andreas, wir machen einen Dreh. In 3 Wochen am Sonntag komme ich zu dir. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in 3 Wochen am Sonntag regnet, einfach viel zu groß. Das heißt, ich muss ehrlicherweise so zwischen Anfang, Mitte April und Ende Oktober muss ich 90% des Altauto-Contents für ein ganzes Jahr machen. Ich muss also vorproduzieren. Ich bin also in diesen Sommermonaten, gerade wo es schön ist, an den Wochenenden unglaublich viel unterwegs. Im Winter deutlich weniger. Also ich habe so ein bisschen diesen Dachdeckermodus halt bei mir an der Arbeit drin, dass es über die Saison einfach schwankt. Und die große Veränderung jetzt ist halt, ja, ich kann was filmen, egal ob am Wochenende oder unter der Woche. Und ich kann es halt einfach um 11 Uhr schneiden, aber ich meine damit 11 Uhr vormittags und nicht 11 Uhr abends.
So wie früher.
Ich kann auch manchmal einfach um 21 Uhr mit meiner Frau auf der Couch sitzen und irgendwas Deppertes im Fernsehen schauen und einfach mich mal berieseln lassen und vielleicht auch nicht so den, ich sag mal, Kontakt zum normalen Leben verlieren. Weil vorher bist du halt, du springst von Job A zu Job B, hast dazwischen noch irgendwas, bist auf irgendeinem Presseevent, musst gleichzeitig dein Diensthandy noch haben, falls nicht doch irgendjemand gerade noch was gehabt hat. Und das ist einfach weggefallen und das macht das Leben deutlich angenehmer, wenn man halt Situationen genießen kann, ohne gleich den Druck zu haben. Aber in 5 Minuten habe ich noch ein Meeting mit einem anderen Job zu einem 100% anderen Thema und muss diesen Switch hinbekommen. Und ich habe den anderen Job gerne gemacht und ich habe ihn auch, glaube ich, gut gemacht. Ich war 16 Jahre in dem Unternehmen. Aber diesen Wechsel hinzukriegen ist halt irgendwann sehr belastend, weil du nie bei beiden Jobs nie 100% geben kannst.
Ich glaube, die Kontext-Switch ist auch das, was einen fertig macht und weswegen du dann abends erschöpft ins Bett fällst oder ja, vielleicht
vor allem, reagierst. Wenn du mit dieser Wir-machen-das-jetzt-so-Mentalität reingehst und hast dann aber 5 Leute vor dir sitzen, die sagen, nein, wir machen das jetzt nicht so. Warum denkst du denn, dass wir das jetzt so machen? Und du kommst aber raus aus einer Welt, wo es heißt, okay, links oder rechts, links, los. Und wenn rechts richtig gewesen wäre, muss ich mich auf dem Weg umentscheiden. Aber ich laufe los und ich stimme mich nicht noch mit irgendjemandem ab, sondern wenn ich denke, das ist halt richtig, dann werde ich schon selber auf die Nase fliegen, wenn es nicht richtig war.
Sind denn deine Videos besser geworden? Kriegst du mehr Views? Ist es, was hat sich für dich geändert, jetzt seit du dann den Kontext switch nicht gemacht hast?
Die Zeit ist, um ehrlich zu sein, noch zu kurz, um das so richtig zu bewerten, weil ehrlicherweise die meisten Autos, die ich gefilmt habe, beziehungsweise die meisten älteren Autos, die ich gefilmt habe, sind noch aus der Zeit, wo ich noch beide Jobs hatte. Ja. Aber ich für mich merke halt, dass ich auch, wenn ich mir im Schnitt zum Beispiel für irgendetwas mal 5 Minuten Zeit nehmen möchte, noch etwas raussuchen, wie funktioniert ein gewisser Effekt, dann nehme ich mir halt mal 5 Minuten oder ich nehme auch mal 50 Minuten, nur um meinen eigenen Wissensdurst zu befriedigen, um zu wissen, wie das geht und das in einem Video einzubauen. In der Vergangenheit war es halt so dieses, ich könnte das jetzt einbauen, das wäre um 0,2% besser dann das Video, aber es kostet mich Zeit, ich habe keine Zeit, also lasse ich es weg.
Wenn du jetzt so ein typisches Video, habe ich jetzt mal ein bisschen geguckt, die sind so 30, 40 Minuten lang. Du
ja,
hast auch
eine halbe Stunde ist die Zielzeit für mich, ja.
Wie lange produzierst du so, also du fährst zu jemand hin, machst ein Video, nimmst wahrscheinlich 2 Stunden Content auf und dann schneidest du da nochmal 2 Stunden dran, um dann eine halbe Stunde Video zu haben? Oder wie viel Aufwand ist das?
Ja, also man kann grob rechnen, 1 Arbeitstag pro Video hast du.
Ein Arbeitstag pro Video?
Ja, wenn du alles mit reinrechnest. Weil du musst so sehen, ich muss mich auf das Auto vorbereiten. Das funktioniert bei manchen einfacher, bei manchen schwieriger, aber da rechne ich schon mal mindestens 1 Stunde, ich sag mal, Vorbereitungszeit für Recherche, die du haben musst. Dann hast du je nach Auto noch eine Anfahrt. Selbst wenn ich hier bei mir irgendwo was filmen will, muss ich erstmal einen Spot haben, wo ich in Ruhe für mich bin und auch niemand anderen auf den Wecker gehe, wenn ich da 2 Stunden stehe. Das heißt, du hast mindestens schon mal 1 Stunde, die du noch Anfahrt bei jedem Auto rechnen kannst. Dann hast du ungefähr 2 Stunden für den Dreh an sich. Wenn es mit den Besitzern ist, dann quatscht man hier nochmal 5 Minuten, dann nochmal 5 Minuten, geht auch noch eine Stunde einfach für, ich nenne es jetzt mal, Networking drauf. Der ursprüngliche Dreh muss ja auch erstmal organisiert sein. Ich muss ja da erstmal sagen, Mensch, Andreas, wann hast du denn eigentlich Zeit? Und was hast du denn noch für Autos? Und hast du dir schon einen Drehort überlegt? Und diese ganzen Dinge, die kommen mir auch dazu. Dann der Videoschnitt selbst, je nachdem, wie konzentriert man da dran ist, bist du auch irgendwo, ich sag mal, zwischen 2 und 4 Stunden. Und dann hast du nochmal ein Stündchen allein für, ich lade das hoch, ich gebe einen Titel ein, ich muss ein Titelbild, also so ein Thumbnail erstmal generiert haben, ich muss da auch in den Beschreibungstext was rein und im einerseits besten Fall, andererseits schlimmsten Fall hast du noch irgendeinen Werbepartner, der aber auch sagt, schick mir das Ganze nochmal zur Abnahme. Mhm. Bitte mach doch genau diesen Text in die Beschreibung. Warum kannst du das nicht 5 Sekunden länger machen? Film doch nochmal was Kleines dafür mit. Also deswegen, du musst mindestens einen Arbeitstag vollwertigen pro Video rechnen. Die Zeit geht halt drauf.
Und wie viele hast du jetzt vorproduziert? Oder wie viel hast du, nennt man mal, wahrscheinlich hast du viele aufgenommen, aber noch nicht zu Ende produziert. Also wie hoch ist dein, wie weit bist du vorbereitet jetzt auf den Sommer, der dann jetzt irgendwann wieder kommt?
Also ich bin jetzt zum 30. Januar so, dass ich, was die alten Autos angeht, wovon 1 die Woche kommt, ich wahrscheinlich bis Ende April noch genug hätte.
Okay,
Also da habe ich nochmal so, keine Ahnung, 12 bis 15, irgendwie sowas habe ich da gerade noch im Vorlauf liegen. Neue Autos habe ich immer weniger im Vorlauf. Da habe ich, glaube ich, gerade so 3-4 Videos. Also aktuell sind es knappe 20 Videos, die ich noch ungeschnitten oder teilgeschnitten oder unveröffentlicht auf Halde liegen habe. Ziel für mich ist immer, dass ich unveröffentlichte Videos habe, weil dann habe ich keine Arbeit mehr, dann muss ich nur auf den großen roten Knopf drücken. Und im Idealfall habe ich da so 3-4 Wochen Vorlauf einfach fertig. Das habe ich jetzt zum Beispiel gerade nicht geschafft, da bin ich ziemlich auf Null gelaufen. Das ist aber halt auch einfach Eigenorganisation, weil andere Dinge zu tun waren. Und wie viele Videos im Vorlauf sind, das schwankt halt. Ich hatte schon Tage, so in den letzten Jahren, März, wo ich gedacht habe, ich habe nichts mehr. Ich muss jetzt losgehen und ich muss jetzt schneiden, jetzt veröffentlichen, damit ich einfach in meiner Taktung bleibe. Hm. Und ich habe halt Situationen so im Oktober, wo ich sagen kann, okay, ich habe da jetzt 40, 50 Videos liegen. Und die Leute kommentieren zum Teil und dürsten nach diesen Autos, aber ich für mich muss halt so taktisch vorgehen und sagen, nein, ich veröffentliche das jetzt nicht und hau jetzt im Oktober, November, Dezember 100 Videos raus, nur um dann im Januar, Februar, März 3 zu veröffentlichen. Das wäre halt nicht sehr clever.
Das heißt, du hast da eine feste Taktung mit 2 Videos pro Woche oder wie ist das?
Genau, also die feste Regel ist im Moment, ich sage, es gibt ein altes Auto die Woche, das kommt sonntags und das ist fest, darauf können sich quasi alle verlassen. Und neue Videos, also neue Autovideos und meine Projektgeschichten kommen immer dann, wenn sie entstehen, spontan mit dazu.
Okay.
Aber du hast mindestens 2 lange Videos die Woche. Aktuell sind es tendenziell 3. Vielleicht wird es dann nochmal wieder auf 2 fahren, aber so 2 bis 3 lange Videos die Woche und halt jeden Tag Hochkantinhalte.
Jeden Tag Shorts.
Jeden Tag ein Short. Ich mache auch nicht mehrere am Tag, aber jeden Tag kommt ein Inhalt, um auch eine gewisse Kontinuität zu haben.
Und warum sonntags als Release für den Longform-Content? Weil die Leute
hat
dann
einfach so ergeben. Also bei meinen Zuschauern ist zum Beispiel so, die Woche ist relativ stark bis auf Freitag. Freitag, Samstag sind schwach. Der Sonntag ist wieder gut. Und ich habe es einfach so, Sonntag, Mittag, 13 Uhr, dass dann, wenn alle beim Sonntagskaffee sind, können sie in ihrer Erinnerung an die alten Autos schwelgen und die neuen Autos kommen dann unter der Woche. Ich habe schon alle Veröffentlichungstage mal ausprobiert, alle Zeiten mal ausprobiert. Es gibt auch sicherlich jetzt jemand, der sagt, hey, Sonntag 13 Uhr ist das Dümmste, was du machen kannst. Da würde ich erst mal sagen, hey, schau dir doch mal meine Zuschauer an, die sind ein bisschen anders als bei vielen anderen Kanälen. Und das andere ist, wenn ich es jetzt verändere, dann würde ich sicherlich für 2 Wochen denken, oh, diese Veränderung, die hat mich richtig nach vorne gebracht. Und die nächsten 2 Wochen würde ich sagen, jetzt geht gar nichts mehr. Es ist alles viel schlechter als vorher. Und irgendwann, es gibt bei ganz vielen Dingen in diesem Business auch sowas wie Einladungsverteiler, wo ich gesagt habe, hör auf, es verstehen zu wollen, akzeptiere, dass manche Dinge so sind, wie sie sind. Und das hat sich bewährt einfach in dem Fall.
Jetzt reden wir eine Dreiviertelstunde und haben noch gar nicht über Zahlen so ein bisschen gesprochen. Das glaube ich aber auch was die Menschen interessiert. Wie funktioniert das Business auf YouTube? Du hast ja verschiedene Einnahmequellen. Und ich glaube, du hast mir im Vorgespräch gesagt, der absolut größte Punkt sind schon Werbeeinnahmen, die direkt von YouTube direkt kommen. Ist das richtig? Wie viel genau. Prozent ungefähr macht das aus?
Es kommt darauf an, wie viele Werbepartner man schafft, nebenher zu haben. Also sagen wir es mal so, wenn du wirklich groß und wirklich erfolgreich bist, dann ist YouTube dein kleinerer Anteil. Weil du irgendwelche großen Werbekooperationen nebenher hast, die dann den Größteil ausmachen. So sollte es sein, wenn du richtig groß bist. Wenn du natürlich ganz am Anfang stehst, dann hast du nur YouTube und gar keine Werbepartner. Und das nach und nach teilt sich das. Ich glaube, ich bin gerade so an dem Punkt, wo ich sagen kann, nicht ganz viel. Also die Werbepartner sind noch ein bisschen schwächer als das, was von YouTube kommt. Ich glaube, wenn ich mich aber bemühen würde und mich für alles verkaufen würde, was Geld bringt, dann könnte ich auch die YouTube-Einnahmen da übertreffen. Aber auch da wieder, es muss ja irgendwo authentisch und echt bleiben. Und was bringt mir denn quasi das, in Anführungszeichen, ich weiß nicht, wie sehr darf man hier eigentlich fluchen? Ist das Limit? Gut, ich will ja nicht das reiche Arschloch sein, was alle Leute abgezogen hat, sondern dann habe ich lieber mal 2000 Euro weniger und bin ein halbwegs zufriedener Mensch, der sich noch in den Spiegel anschauen kann, aber gerade nicht ganz 50-50.
Und wenn du jetzt so einen Werbepartner, da hast du dann irgendwas, was zum Auto passt, ein Putzmittel oder sowas, und dann hast du dann trotzdem noch Werbung bei YouTube an oder schaltest du die dann aus? Also wie nehmen die Viewer das wahr?
Also in den meisten Fällen lasse ich dann die Werbung bei YouTube an. Es gibt Sondersituationen, da kann ich gleich mal so einen kleinen Exkurs machen, wo man sowas auch ausschalten kann. Es ist halt immer noch die Frage, wie werblich ist das Ganze? Weil jetzt gerade zum Beispiel in einem Video, was ich gestern veröffentlicht habe, da geht es um einen Renault Avantime oder Avanti, den ich habe, also als Projektauto bei mir. Und da ist mein Werbepartner, den ich mit dabei habe, C-Tech. Und C-Tech ist was Batterieerhaltungsgeräte, also wenn du deine 12-Volt-Batterie im Auto so vor allem bei einem Saisonfahrzeug über den Winter halten möchtest, dann ist ehrlicherweise C-Tech ist der Hersteller. Ich meine, ich war lange genug in der Schwarzgruppe, um zu wissen, dass auch Lidl quasi das eigene Mock-Off im Non-Food anbietet. Das ist auch nicht verkehrt, ja. Aber wenn du zu irgendeinem Autohändler reingehst, zu irgendeinem Sportwagenhändler, sonst was, wo die Autos am Ladegerät hängen, die hängen da alle bei C-Tech. Und wenn jetzt C-Tech zu mir sagt, hey, guck mal, wie wär's denn, wenn wir das unterstützen, dafür sagst du, dass wir folgende neuen Produkte mit folgenden Eigenschaften haben. Das ist ein absoluter No-Brainer, das musst du machen, weil ehrlicherweise auch alle Zuschauer finden das geil. Weil das ist die Marke dafür. Und die sagen dann alle, hey, das habe ich auch schon. Und oh, ich brauche das Neue, weil ich habe die Vorgängergeneration. Und also sowas geht halt super harmonisch mit rein. Dann hast du da halt auch mal so, ich sag mal, eine Minute Element in dem Video drin. Was ich halt nicht mache, sind so, ich kriege 1000 Anfragen von irgendwelchen chinesischen Firmen, die Dashcams machen, die aber einen dedicated Video haben wollen, wo es dann nur um ihre Dashcam geht. Und ich sage, ich teste Autos. Ich kann nicht eine Viertelstunde lang deine Dashcam testen. Das funktioniert nicht. Das habe ich einmal gemacht und mir gedacht, nein, das mache ich nie wieder. Das funktioniert einfach nicht, sondern es muss halt was Organisches sein, was in die Videos reinpasst. Und wenn es halt darum geht, du kannst mit irgendeinem Tool den Fehlerspeicher von deinem Auto auslesen, ja, dann kaufe ich ein gebrauchtes Auto und wir lesen diesen Fehlerspeicher aus. Und während ich das mache, siehst du ja das Produkt und hast quasi auch den werblichen Teil mit drin. Aber es sollte halt nicht so dieses, hey, guck mal hier, geh unbedingt jetzt sofort zu Bett 1 und das mache ich 20 Minuten lang in dem Video. Das funktioniert halt
passt nicht zusammen. Okay, also das heißt, der Großteil kommt von Werbung, noch nicht ganz halbe YouTube plus die speziellen Werbepartner. Ja. Du hast ja auch bezahlte Subscriber, das macht, glaube ich, aber nicht viel aus jetzt. Und dann hast du noch Merchandising in einem eigenen Shop, wo du unter anderem den Pulli, den du anhast und auch deine, ich nenne es mal Signature-Hemden, die du dann häufig anhast, verkaufst. Das ist aber nicht so relevant.
Nee, das ist nicht so relevant, aber ich springe gerade noch mal einen kleinen Stück zurück, um es jetzt ein bisschen weniger auf mich bezogen zu machen, sondern YouTube allgemein, damit hier auch alle so ein bisschen verstehen können, wie das Business funktioniert. Du hast am Anfang, glaube ich, eine Grundsatzentscheidung, nämlich von wem möchtest du bezahlt werden? Und da gibt es zwei Wege. Entweder du lässt dich von den Leuten bezahlen, die dein Content anschauen, oder du lässt dich von den Leuten bezahlen, die wollen, dass Content gemacht wird, also Hersteller.
Das Auto gestellt bekommst sozusagen, dann kriegst du Geld
dafür. Genau, das Auto, ich lasse mir ja auch Autos stellen, aber es macht einen Unterschied, ob ich sage, ich lasse mir ein Auto stellen oder ich lasse mir ein Auto stellen, hätte gerne 2.500 Euro zur Produktionskostenunterstützung, um dann das Auto vorzustellen. Hat natürlich den Vorteil, wenn der Hersteller mir Geld gegeben hat, bin ich unabhängig davon, wie viel ich mit diesem Video verdiene, weil meine Miete ist ja quasi schon bezahlt durch diese Einnahmen. Da gibt es halt diese verschiedenen Ansichten. Du musst halt am Anfang sagen, lasse ich mich von meinen Zuschauern bezahlen oder lasse ich mich von meinen Auftraggebern für das Video bezahlen. Und aus meiner Sicht hast du dann halt immer demjenigen gegenüber die Verpflichtung, von dem das Geld kommt. Und das ist so das Grundthema. Und das, worüber wir sprechen, ist halt der Weg, dass ich sage, ich lasse mich von meinen Zuschauern bezahlen, dafür aber nicht von Herstellern. Was natürlich den Vorteil hat, ich kann erst mal sagen, was ich möchte und die Konsequenzen kommen ein bisschen später. Genau, aber
gab es da schon Konsequenzen oder hast du da schon Erfahrung? Also ist es dann so wirklich so eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, wenn du dann jetzt über, keine Ahnung, das ist vorhin Porsche erzählt oder andere Hersteller, wenn du dann die kritisierst in so einem Test, dann kriegst du halt kein Fahrzeug mehr oder wie?
Du als Hersteller hast ja die Möglichkeit, dir alle Leute einzuladen, die du möchtest zu so einem Event. Die können bei JP anrufen und können sagen, ey JP, kommst du vorbei? Was sicherlich ein Preisschild haben wird. Oder die könnten auch bei dir anrufen und können sagen, Mensch Andreas, du interessierst dich doch vielleicht für das Auto, komm doch mal vorbei als Privatperson. Du veröffentlichst zwar nicht, aber wir haben ja hier einen Slot quasi. Also theoretisch, die können ja Gott in die Welt holen. Und wenn ich dann bedenke, ich bin bei 228.000 Abonnenten, was wie gesagt für ernsthafte Autovorstellungen auf YouTube, da wird's schon dünn. So viel darüber gibt's schon nicht mehr. Und ich war noch nie auf einem Presseevent von BMW, noch nie bei Mercedes, noch nie bei Cupra, noch nie bei Opel, noch nie bei Peugeot. Und jetzt könnte ich so weiter, noch nie bei Porsche, also ich könnte diese Liste so weitermachen. Es gibt also Hersteller, die Entscheidung treffen, ich lade lieber jemanden ein, der deutlich kleiner ist, als den. Und es gab halt auch schon das Thema, dass ich Presseautos hatte und mir Dinge vielleicht nicht so ganz gefallen haben an dem Auto. Und dann merkst du halt im Verhalten danach, merkst du die Konsequenzen. Das ist dann halt einfach so. Nur du musst halt die Entscheidung beim Film treffen. Sage ich jetzt das, was der Hersteller hören will, damit ich das nächste Auto bekomme? Oder ich auch den nächsten Auftrag für Geld bekomme? Oder sage ich, dem bin ich nicht verpflichtet. Es gibt da draußen Leute, die bezahlen Geld, beziehungsweise die bezahlen nicht Geld, aber die bezahlen mit ihrer Lebenszeit, indem sie Werbung konsumieren. Die bezahlen dafür, dass ich ihnen dieses Auto zeige. Und wenn da der Hersteller gespart hat, dann werde ich das sagen. Und dann reibe ich denen das voll unter die Nase. Und wenn die mir kein nächstes Auto geben, so what, dann organisiere ich es mir halt anders. Und das ist halt so der Weg, den ich gehe. Aber ja, du hast Konsequenzen, Punkt.
Okay, ja, also musst du dich für den Weg entscheiden sozusagen und dann hat es halt Konsequenzen. Interessant, okay. Ja, also ich mag diesen authentischen Ansatz auf jeden Fall, weil das ist ja auch das, was man sehen will, weil jetzt, wenn ich so, was weiß ich, schaue gerade auch mal wieder, was weiß ich, gibt es einen Elektrobus für Familien, was gibt's, du hast jetzt den Kia drin gehabt, ja. Jetzt kommt bald ein neuer Mercedes und so. Und das ist ja eine Art voll Geld, was man ausgibt, entweder über ein Leasing oder man kauft sowas, ja. Ne? Dann willst du jetzt ja auch keinen, naja, geschönten, ich schaue jetzt, wenn ich dann 50 Minuten anschaue von so einem Video und da ist nichts drin, was an dem Auto nicht gut ist, sozusagen, es ist alles perfekt, ja. So, dann im Ländle sagt man das
halt. Also ehrlicherweise, es gilt auch für die geschriebenen Berichte. Ich habe oft das Gefühl, man nimmt die Pressemappe, die einem der Hersteller gibt, haut das einmal bei Gemini, ChatGPT und Co. rein und sagt, formulier mir das um und mecker am Ende noch kurz über den Preis und zack, fertig.
Ja.
Und das ist auch nicht so allgemeingültig. Es gibt viele Kollegen, die machen da einen super krassen Job und die sind zum Teil noch viel mehr im Detail drin als ich. Und da gibt es echte Profis. Ja. Das gilt bei weitem nicht für alle. Es gibt aber halt auch Situationen, wo ich mir denke, du hast keine Ahnung von den Autos, du hast kein Interesse an dem Auto und du veröffentlichst am Ende was, worauf Leute die Kaufentscheidung basieren lassen wollen. Das ist keine gute Idee. Das ist auch keine gute Idee, dann als Kunde auf der Basis eine Entscheidung zu treffen. Weil ich lese auch ganz oft in den Kommentaren, hey, ich habe mir das und das Auto aufgrund des Videos gekauft. Mhm. Das finde ich gut, das ist meine Relevanz, das freut mich natürlich. Ich denke mir aber auch immer, hoffentlich habe ich einen guten Tipp gegeben. Mhm. Weil das ist ja auch so dieses, ich muss das so gut machen, dass wenn sich jemand dafür oder dagegen entscheidet, aufgrund von meiner Meinung, das auch ein bisschen Hand und Fuß hat. Ich kann jetzt halt nicht pauschal sagen, oh, das ist doch alles blöd, was die da zusammengetackert haben und so weiter, wenn ich dafür keine Basis habe. Ich kann aber auch nicht sagen, Mensch, dieser neue X3, der ist richtig geil. Ich habe diesen 89.000 Euro Pressetestwagen und hinten an der Rückbank habe ich so richtig schönes Hartplastik um meine Schulter dagegen. Dort, das finde ich so richtig toll. Ja, so läuft's halt nicht.
Wenn du, also, was ich immer meine Gäste frage, wenn die ein Produkt haben, eine App haben, ein Software-Service-Business, wo kamen die ersten 10, wo die ersten 100 Kunden her? Das ist bei dir wahrscheinlich schwer zu sagen, aber wie ist der Kanal jetzt gewachsen und kannst du sehen, wo das Wachstum herkam? Also war das eher ein lineares Wachstum jetzt und das ist einfach der Lohn ist, dass du jetzt eben ja jedes Jahr ein Stück gewachsen bist oder gab es irgendwelche Ausschläge da drin, wo du irgendwelche exponentiellen Dinge hattest, weil du ein geiles Video hattest? Kommt das Wachstum über die Shorts bei YouTube oder sogar über die anderen Social-Media-Kanäle? Also wie wächst so ein YouTube-Kanal?
Also ganz am Anfang war es sowohl für die Videos, also woher die Autos kommen, als auch für die Abonnenten das Thema, dass es einfach nur über Freunde und Bekannte lief. Das heißt, das war so auf dem Motto, hey, Michael, gib mir doch mal dein Auto für 2-3 Stunden. Ich gebe es dir gleich wieder zurück. Schon hatte ich ein Auto, um das zu filmen. Und dann dieses, ich habe einen YouTube-Kanal, abonnier das jetzt. Und dann habe ich 9 Monate gebraucht für die ersten 100 Abos. So, von diesen 100 waren bestimmt 50 Kaltakquise im Freundeskreis. So dieses, gib mir mal kurz dein Handy, ja, und zack, abonniert. Hat also ewig gedauert. Und dann, es gab halt so einzelne Videos, auch am Anfang schon, die einfach gut funktioniert haben. Weil der YouTube-Algorithmus hat natürlich jetzt nicht so viel Interesse an diesen super kleinen Kanälen, wenn der aber merkt, Momentchen mal, dieses Video, das funktioniert ja ganz gut. Dann hast du halt auf einmal ein Video, das hat dann nicht 100 Klicks, sondern 10.000 Klicks gehabt. Und so, das hat dann so die ersten Abo-Wellen gebracht. Also das waren halt so wirklich Videos, die dann immer mal so ein bisschen Schwung gegeben haben. Und jetzt inzwischen ist es so, es gibt, ich sag mal, ein Grundrauschen, ein Grundwachstum, was immer da ist. Und manchmal merkst du halt, dass einzelne Videos nochmal wie so eine kleine Welle oder so eine Windböe dir nochmal so ein bisschen Rückenwind geben. Aber es gibt ein relativ konstantes Wachstum. Also ich bin gerade so, wenn du es aufs Jahr siehst, so bei 40.000, 50.000 Abos, die es im Jahr mehr werden. Also mein nächster Meilenstein sind auf jeden Fall so die 250.000. Die hätte ich jetzt gerne im Herbst. Und dann ist das schon recht zufriedenstellend.
Was kannst du sonst machen, den du aber
mit reingehauen hast, ist das Thema mit den Shorts. Ja. Das ist zum Beispiel halt auch was, wo ich sage, das ist eigentlich nicht so meine Baustelle, weil du sehr wenig Zeit für das Thema auch Wissensvermittlung hast, weil mein Ziel ist, dass ich ja Wissen vermittle und die Leute mal kurz lachen zwischendurch. Und da sich 60 Sekunden oder so zu nehmen, ist mir eigentlich zu wenig. Aber das ist für Abonnentenwachstum halt super wichtig. Also ehrlicherweise, der Markt bestimmt die Gesetze. Wenn Shorts verlangt werden, liefere ich Shorts.
Sind es dann Ausschnitte aus den Videos oder sind es produzierte speziell Shorts?
Speziell eigenständig produziert, ja.
Aber dann immer schon zu einem Auto oder zu einem Problem oder was weiß ich, nimmst du dann auch Stellung zu Kommentaren, die du auf Videos bekommst oder was?
Nee, also zum selben Auto. Mein Gedanke ist immer, ich mache erst das komplette Video und dann mindestens 2, manchmal 3, ganz selten nochmal 4 Shorts noch zusätzlich zu dem Auto.
Okay.
Aber du siehst dieselben Autos in den Shorts wie auch in den langen Videos. Das heißt, wenn noch jemand bei den Shorts immer so ein bisschen echauffiert ist mit diesem, aber du hättest doch noch das, das und das zeigen können, das hat das Auto doch auch. Dann denke ich mir immer, yep, hat es auch. Es gibt ein 36 Minuten 12 langes Video. Da zeige ich dir richtig gut, wie die Fensterheber funktionieren und ob du die Rückbank umlegen kannst. In diesen 42 Sekunden, die du gesehen hast, leider nicht enthalten.
Ja, verstehe. Und die Shorts nimmst du dann und haust du dann auch zu Instagram und zu TikTok, dann nimmst du aber den gleichen Content einfach.
Da nehme ich dann den gleichen.
Das ist zu viel Aufwand.
Also alles, okay, was hochkant ist, ist auf den Kanälen gleich. Ja. Aber es ist nicht nur ein Ausschnitt aus den langen Videos, sondern es ist schon separat.
Okay. Was kannst du noch machen, um so einen Kanal wachsen zu? Also was bei Podcasts noch, was man dann macht, man lädt sich vielleicht mal einen größeren Podcaster ein oder man wird woanders eingeladen und dann kriegt man vielleicht ein paar Hörer mit. Hast du schon mit anderen Auto-YouTubern zusammen mal was gemacht? Macht das Sinn so? Der JP wird wahrscheinlich jetzt nicht anrufen und sagen, hey Alex, ich habe hier den Oldtimer, so um zusammen ein Video dazu machen. Passiert sowas?
Also grundsätzlich, helfen tut sowas. Ein spannendes Beispiel, so vor 3-4 Wochen hat der Marco Degenhardt von Halle 77, was so im Gebraucht-Oldtimer oder Oldtimer-Youngtimer-Bereich eigentlich der relevante Spieler in Deutschland quasi ist, der hat gesagt, hey, immer wenn mich mal sowas zu einem Auto interessiert, dann schaue ich beim Car Ranger rein, weil der kann dir das in allen Details beschreiben. Das kann ich so nicht. Ich mache das ein bisschen anders, aber schaut doch mal beim Car Ranger rein. Super nett, hat er gesagt. War auch unabgestimmt, einfach so. Hat glaube ich, gepasst für alle Seiten. Zack, mal 500, 600 Abonnenten an einem Tag dazugekommen. Einfach nur, weil er das kurz gesagt hat. Super. Meine Erfahrung hat aber gezeigt, immer wenn ich mit Leuten im Gespräch war, ist es schwierig funktionierende Kooperationen, Partnerschaften, wie auch immer, zwischen YouTubern herzustellen. Es gibt so also eine gewisse, ich sag jetzt mal, Stutenbissigkeit. Und von so dieses, ja klar, treffen wir uns morgen früh da und dort, und dann war da keiner, bis hin zu ein, ja nee, andere mit hochziehen kann ich ja nicht. Oder ein, ja, wir können schon was zusammen machen, aber das machen wir nicht auf meinem Kanal mit 200.000 Abonnenten, sondern auf meinem Zweitkanal mit 4.000 Abonnenten, wo ich mir immer so denke, nein, so funktioniert Partnerschaft auf Augenhöhe nicht. Und deswegen habe ich ehrlicherweise aufgegeben, mich da um irgendjemanden zu bemühen. Also ich renne da niemanden hinterher. Wenn jetzt morgen jemand aus der Branche um die Ecke kommt und sagt, Mensch Alex, guck mal, ich habe hier ein neues Auto, du hast doch ein altes, lass uns doch da mal zusammen irgendwelche Videos stellen wir dann zusammen und so, wäre ich der Letzte, der Nein sagt. Ich habe da richtig Bock drauf. Aber ich renne den Leuten halt nicht mehr hinterher. Einfach, weil die Erfahrung da ist, alle sind schon sehr auf ihren eigenen Erfolg bedacht, was ich auch verstehen kann. Mich interessiert auch mein eigener Erfolg, ja. Aber um ehrlich zu sein, ist es mir egal, ob es da jemanden gibt, der 100.000, 1 Million oder 10 Millionen Klicks im Monat macht, solange meine Klicks okay sind. Und solange der nicht rumläuft und sagt, oh, ihr dürft nicht den Car Ranger schauen, weil der Car Ranger ist schlimm. Ich habe den gesehen, der ist vor der Kirche lang gefahren, hat eine Katze überfahren. Ja, deswegen, solange sowas nicht passiert, sind mir die anderen ehrlicherweise ziemlich egal.
Du hast jetzt vor 2 Wochen, wir hatten ja ein Vorgespräch, hast du denn ein Ask Me Anything auf Reddit gehabt. Das ist ja einfach schon mal auch geil, wenn man sowas hat. Haben die dich gefragt? Da gibt es einen Kanal, wo sich mit dem Thema gebrauchte Autos, glaube ich, beschäftigt. Dann sind die auf dich zugekommen, haben dich gefragt, hast du gesagt, machen wir das mal. Wie läuft sowas ab? Wie siehst du, dass es dir was gebracht hat? Und dann muss ich natürlich sagen, habe ich jetzt schon häufig Ask Me Anythings mir angeschaut. Meistens antworten die Leute im Text und du machst es halt einfach mal, die Antworten als Video. Also habe ich noch nicht gesehen, aber so häufig bin ich auch nicht auf Reddit. Aber krasser Aufwand auf jeden Fall. Also waren es viele Fragen in einer. Wie kam es zu dem Thema Ask Me Anything?
Also es kam zu dem Thema, die Kollegen von Reddit haben sich bei mir gemeldet und haben gesagt, hey, schau mal, unsere Moderatoren außer dieser Community Automobil haben gesagt, sie hätten dich da gerne mit dabei, weil du hast eine gewisse Größe an Community, du bist ein authentischer Typ, beantworte doch, oder hast du Lust, bei so einem Ask Me Anything mitzumachen? Das sind also, ich sag mal, ein bisschen die Spielregeln. Und ich habe gesagt, ja, ich freue mich ja. Das ist ja auch das Gleiche heute hier. Es geht ja auch nicht immer, was dabei rumkommt am Ende, sondern es ist ja auch für die, die es wirklich interessiert, so die Möglichkeit zu geben, dabei zu sein. Und da dachte ich mir auch so, okay, klar, wenn die Fragen haben, immer los. Und dann hat man halt so ein bisschen das Organisatorische geklärt, dass man einen Account mit den entsprechenden Berechtigungen hat. Und dann ein ziemlich neues Feature ist halt, das Ganze als Videoantworten zu machen. Das ist relativ frisch, deswegen haben es noch nicht so viele gemacht. Und da habe ich gesagt, ja klar, ich meine, ich mache Video-Content, warum sollte ich nicht auch die Antworten in dem Video machen? Plus, die meisten Leute stellen ja schon am Vortag ihre Fragen, um dann am eigentlichen Tag die Antworten zu bekommen. Ja. Also habe ich mich einfach 2 Stunden, bevor das Ask Me Anything offiziell begonnen hat, die Fragen gezogen, mir eine Kamera geschnappt, das Ganze abgefilmt, meine Antworten. Eine Stunde vorher habe ich mich hingesetzt, habe die Antworten zu kleinen Videosnippets zusammengeschnitten und quasi kurz bevor es losging, habe ich dann angefangen, Antworten hochzuladen, damit man da einfach so ein bisschen den Blick hat oder jeder halt seine Antworten bekommt. Und den Rest habe ich dann halt in Textform gemacht. Und das war cool, also war eine schöne Erfahrung. Auch ein gutes Frageniveau, weil das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Ne?
Was war die kurioseste Frage, die da rumkam?
Ach so, ich glaube, so eine klassische Standardfrage, die dann das Niveau nach unten abrundet, war halt so immer die Frage nach der Länge des Glieds. Das ist so die Abrundung nach unten.
Die kommt dann immer beim Ask Me Anything,
ja,
okay.
Irgendjemand wird es im Zweifelsfall fragen. Ja.
Okay, okay. Ja, du, es ist ja, wie finden dich denn die, also musst du denn, ich frage immer, machen die Leute aktiv Vertrieb sozusagen, frage ich immer, wenn die ein Produkt haben oder so. Ja. Musst du noch aktiv auf Autobesitzer zugehen und die fragen, ob die
Autobesitzer vorstellen? Ich habe in den Videos so eine kleine Bauchbinde drin, die halt sagt, du möchtest dein Auto im Einblick sehen, weil Einblick ist der Name vom Format, weil man ja einen Blick auf das Auto wirft und einen Einblick in alles bekommt und ein bisschen weg. Komische Tonkonstruktion, immer ein bisschen mehrdeutig. Und dadurch, dass ich diesen Einblender drin habe, muss ich jetzt nicht mehr irgendwie separat Leute anschreiben oder die Menschen kommen aktiv auf mich zu.
Okay.
Und auch was Werbepartner angeht, ich habe es wie gesagt aufgegeben, auf Leute zuzukommen, sondern ich warte darauf, dass die Menschen kommen zu mir. Ich bin grundsätzlich sehr offen dafür, aber dieses Hinterherrennen funktioniert einfach nicht, sondern wenn jemand was von mir möchte, dann kommt er auch zu mir und dann stimmen wir das gerne ab und dann kann es losgehen.
Okay. Siehst du jetzt irgendwelche, also wo kann da die Reise hingehen mit so einem Kanal? Wenn du jetzt dir das Wachstum anschaust und es geht so linear weiter, für Autos werden wir uns immer interessieren, denke ich mal. Selbst wenn wir irgendwann selber fahren oder wenn sie fliegen können, wird es immer ein Interesse dafür geben. Also wenn das Auto fahren lassen, so wollte ich sagen, wo geht die Reise da für dich hin? Tust du das irgendwie mal internationalisieren? Wird es ein rein deutscher Kanal bleiben? Ja, gibt es noch andere Plattformen außerhalb von YouTube? Gab es schon eine Anfrage von Netflix, ob du eine Dokumentation mit denen machst? Also wo kannst du da hingehen?
Also ich sehe jetzt nicht so diesen Bedarf unbedingt nach einer großen Skalierung. Das ist ja immer so dieses, hey, wie können wir das denn da weiter hoch und ähnliches skalieren? Sondern ich bin gerade an sich in der komfortablen Situation, dass ich sagen kann, das ist zum Leben ganz gut. Finanziell, das ist zum Leben aber auch ganz gut, was zum Beispiel die Bekanntheit angeht. Weil wenn ich mir jetzt wünsche, ich habe die 10-fachen Abonnenten und die 10-fachen Klicks, dann ist das cool, da habe ich Lust drauf und es ist auch wirtschaftlich interessant. Aber immer wenn ich so Menschen treffe, die in dem Bereich sind, ich habe auch letztes Jahr eine Oldtimer-Rallye gemacht und war dann in einem Team mit Matthias Malmedy, der ja somit der bekannteste deutsche, ich nenne es jetzt mal Motorjournalist ist oder auch halt Motor-YouTuber, weil er da ja viel selbst macht. Er hat halt schon Einschränkungen in seinem Leben. Das muss man halt ganz eindeutig so sehen. Und wenn ich mich mit ihm zwischen 2 Stromhäuschen kurz verstecke, damit wir ein kleines Gespräch führen, ohne dass 8 Leute angelaufen kommen, dann ist das halt was, wo man sich überlegen muss, möchte ich das für mein Leben? Und deswegen, ich würde zu nichts Nein sagen. Wenn jetzt die angesprochene Netflix-Geschichte ums Eck kommt und ich zu den Autos auf die Art und Weise was machen kann, ich würde mir nicht trauen, Nein zu sagen. Natürlich würde ich das machen. Natürlich wäre die Hoffnung, dass das Ganze viel, viel größer wird. Aber ich habe mir halt viel Gedanken in der Vergangenheit gemacht, was und wie man bewusst dafür nehmen könnte, um einfach, ich sag mal, blind Wachstum zu generieren. Und sei es jetzt zum Beispiel ein englischsprachiger Kanal, das Ganze auch auf Englisch zu machen. Und da gibt es positive Beispiele, dass das klappen kann. Es gibt einen Kanal, Autogefühl heißt der. Das macht der Thomas. Ich habe den Thomas oft getroffen. Super Typ. Der macht auf Deutsch und auch auf Englisch auf zwei verschiedenen Kanälen und er ist sehr erfolgreich, weil er halt diese Internationalisierung hat. Aber dadurch, dass ich ja nicht nur die Fahrzeugpräsentation machen will, sondern ich will immer diesen Witz auch irgendwo noch drin haben und es ist halt so eine Mischung aus Fahrzeugpräsentation und Stand-Up-Comedy am Ende des Tages.
Ja.
Das kriege ich auf Englisch nicht ganz so hin wie auf Deutsch. Plus, ich bin doch mit dem Deutschen schon zeitlich so am Limit, dass ich mir denke, nee, das lasse ich einfach weg. Oder das nächste wäre zu sagen, ich weiß ja, was die Leute für Autos am meisten interessieren. Ich spezialisiere mich nur noch darauf. Ich bringe nur noch genau das, was die Leute haben wollen. Das wäre ja rein unternehmerisch das Klügste, was man machen kann. Wenn ich, keine Ahnung, Schuhe verkaufe und ich merke halt, meine Kunden sind Mazda-Fahrer, die grüne Schuhe haben wollen, dann verkaufe ich halt ganz viele grüne Schuhe und die roten nehme ich aus dem Programm, weil die will halt keiner haben. Aber ich habe mir halt gesagt, nein, ich will diese Abwechslung haben. Ich ziehe das jetzt durch mit halt zum Teil dem Risiko, dass du, was weiß ich, viele Abonnenten hast, aber die Hälfte der Abonnenten bei dem neuen Video sagt, das juckt mich doch nicht, ich bin für alte Autos hier, was will ich denn jetzt mit diesem Kia Elektrobus PV? Hat natürlich rein statistisch Nachteile, weniger von deinen Abonnenten klicken auf das Video, ist fürs Video nicht so gut. Das heißt, rein rational müsste ich sagen, ich mache das Auto nicht, ich mache nur das alte Zeug. Oder manche neuen Sachen funktionieren gut, ich mache nur noch Dacia. Dacia klickt super, mach nur noch Dacia-Videos. Das wäre alles rein von der Betriebswirtschaft her vernünftiger. Ich meine, ich habe ursprünglich mal Handel studiert. Es ist jetzt nicht so, als ob ich das nicht checke. Ich bin nicht zu doof, um das nicht zu sehen, sondern ich entscheide mich bewusst dagegen.
Das ist halt der Punkt. Habe ich heute Morgen erst Podcast-Werbung sogar gehört. Bei einem großen deutschen Podcast war Dacia der Sponsor, war ich dann auch etwas überrascht. Aber ist ja klar, das ist kommt ja gut an, was ja. Die da machen. Ne? Zwei Fragen kurz dazu. Auf Twitch, hast du auf Twitch schon mal probiert? Kannst du sowas live mal probieren? Könnte das funktionieren? Da gibt es ja auch Menschen, die nur von Twitch leben.
Also ich mache grundsätzlich meine Videos One Take. Das ist auch so ein bisschen Unterschied zu vielen anderen. Da sind Versprecher drin, da sind Verhaspler drin. Da kriege ich mal eine Motorhaube nicht richtig auf oder nicht richtig zu. Solche Dinge passieren. Aber es ist halt One Take. Das heißt, das wäre eigentlich prädestiniert, sowas auch live zu machen, weil es ja eh schon One Take ist. Ich habe aber Twitch und Ähnliches noch nicht ausprobiert. Auch da ist wieder so die Geschichte, wie viele Plattformen kann und will ich noch? Weil wahrscheinlich gut, wenn ich mir jemanden, der als Titel Head of Content bla 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 in seinem Titel stehen hat, mit in die Firma hole, damit ich dem einfach die Brocken zuwerfe und sage, veröffentliche das, guck, dass das viele Klicks bringt, mach da irgendwas draus. Aber solange ich das als bewusste One-Man-Show mache, es klingt vielleicht manchmal so ein bisschen, als ob ich so faul wäre und einfach nicht tue. Nee. Aber ich bin halt öfter mal so an diesen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ab da wird's ungesund und irgendwie bin ich jetzt gerade auf dem Level, dass ich bedenke, okay, wenn ich in 20 Jahren zurückschaue, was hast du damals eigentlich gemacht? Dann habe ich ja so gefühlt aus Sicht von vieler den Kindheitstraum gelebt. Ja, ich gehe zu Leuten hin, darf deren Auto fahren, mache dann ein paar Bilder und ein Video und kriege dann auch noch Geld dafür. Was weiß ich, ich fliege mit Toyota zur Rallye Monte Carlo und darf mich in das schnellste Rallye-Auto setzen, was sie haben und werde damit rumgefahren. Und das ist mein Job. Durch Monaco laufen 3 Tage lang. Boah, es klingt ganz schön unangenehm, wenn man so ausspricht.
Ja.
Und dann ist ja so die Frage, musst du dann halt jetzt noch zusätzliches so unangenehm für dich gestalten, dass du wirklich wieder auf 80 Stunden Arbeit in der Woche kommst und es ist halt Arbeit wird, weil gerade das meiste, was ich mache, fühlt sich nicht nach Arbeit an, sondern ist so bezahlte Selbstverwirklichung. Leute geben mir Geld, dass ich das machen darf, was ich eh gerne machen würde und ermöglichen, dass ich das überhaupt machen kann. Ich glaube, so ein bisschen sollte man diese Zufriedenheit mitnehmen und einfach dann später sagen können, hey, ich bin zufrieden gewesen. Ich habe nicht die meisten Klicks rausgeholt. Ich habe nicht die meisten Euros rausgeholt. Ja, unser Haus könnte größer sein, aber ich bin zufrieden.
Ist es nicht auch, wenn du jetzt, also so geht es mir zum Beispiel, ne? Du haust eine Folge raus, eine Podcast-Folge und denkst, da, die ist eigentlich geil. Die muss am ersten Tag gehen, die durch die Decke und dann passiert es nicht. Also
die billigsten,
hast du wahrscheinlich deine Videos auch, wie gehst du damit um?
Die billigsten Kack-Videos, wo ich mir selber denke, boah, da hast du jetzt ja immer so überhaupt keine Zeit reingesteckt. Das ist ja, das ist ja so aus der Kamera und nicht mal aus der Kamera, aus dem Handy rausgefallen und direkt auf YouTube gelandet. Und das hast du zwischen Tür und Angel, weil du warst bei so einem Event und dann hast du einen 20-Minuten-Slot und hast mit dem 20-Minuten-Slot hast du ein 21-Minuten-Video gefilmt und das ist richtig doof. Dann ein Beispiel zum Beispiel, weil wir hatten ja vorhin hier so ein bisschen diese Videoklickzahlen offen. Ich war Dacia Duster. Statische Premiere in Portugal irgendwo. Und ich habe so einen Mini-Slot gehabt, 20 Minuten. Das Video ist 19 Minuten 37, veröffentlicht Ende 2023, hat 650.000 Klicks. Eins der erfolgreichsten Videos überhaupt. Ich dachte mir beim Film, was haspel und haue ich mir hier für einen Rotz zusammen. Das ist das dümmste Video, was ich seit langem gemacht habe. Das erfolgreichste überhaupt. Und dann hast du so Videos, wo da steckt so viel Liebe drin. Dann denkst du, das ist das beste Auto an der besten Location, mit bester Laune gefilmt. Das sind die besten Gags drin, die besten Daten. Und dann also 10.000 Klicks. Yay. Ja, hast du nicht mal den Sprit verdient, um da hinzufahren. Aber so ist es halt manchmal. Also die besten Videos kriegen nicht immer die besten Klicks.
Und damit muss man einfach leben.
Das gehört zu dieser großen Liste an Dingen, wo ich festgestellt habe, die muss man akzeptieren. Wenn man anfängt, sie zu hinterfragen, wird man nur verrückt.
Ich musste auf jeden Fall schmunzeln. Du hattest hier einen Multivan-Test und da hast du dich drüber aufgeregt, dass er immer, wenn du ihn anmachst, da piepst irgendwas, wegen irgendwas beschwert sich das Auto immer. Weil dann hast du, das war ja auch One Take und da hat das Auto natürlich gepiepst und ich habe auch einen Multivan und immer ist irgendwas. Also von daher ist das auf jeden Fall authentisch gewesen. Das kann ich bestätigen.
Vorletzte Woche sitze ich in einem Passat, Vorgängergeneration, und filme das Auto. Und dann sitze ich so innen drin und sage so, oh, richtig, richtig gutes Auto. Kriegst du gebraucht für einen guten Preis. Hast hier Platz drin und auch die Materialien. Wie toll das ist. Und ich versuche gerade so das deutsche Auto wieder nach oben zu holen und habe die richtige Stimmung. In dem Moment, während ich drin sitze, mit Zündung ankommt, eine Fehlermeldung mit einer Sprachdurchsage. Fehler im Notrufsystem. Bitte besuchen Sie Ihren Kundendienst. Wo du dir auch so denkst, sowas macht das One-Take halt aus, weil während ich versuche, das Auto zu loben, wirft es einfach eine Fehlermeldung und sagt, fahr in die Werkstatt, schnell.
Du hast zu viel gelobt, ja, okay. Ja, was fährst du denn privat gerade für Autos oder wie kann man das überhaupt sagen? Weil so, du hast gesagt, du hast Projektautos da stehen, also wie sieht der Fuhrpark aus?
Also ich habe zwei Jaguare, das ist ja immer so der Gag, einen zum Fahren, einen dafür die Werkstatt, Die sind immer hier, die sind quasi so privat für alle Autointeressierten. Das eine ist ein 2005er Jaguar XJ als Super V8, schon ein klangvoller Name, Super V8. Und das andere ist ein 2013er Jaguar F-Type Roadster, einer von den ganz frühen, so wie man ihn sich vorstellt, British Racing Green außen, beige in. Die sind einfach da, die werden jetzt nicht so unendlich viel gefahren. Aber immer, wenn ich ein Auto brauche, die sind auf jeden Fall hier. Dann habe ich natürlich ganz viel Presseautos von den Herstellern. Da versuche ich immer halt eins da zu haben, um es halt auch bewegen zu können. Weil wenn ich mit dem Auto mehr gefahren bin, kann ich halt auch eine realistische Einschätzung und Meinung dazu haben. Mit den Autos fahre ich dann logischerweise die meisten Kilometer. Das macht Sinn, um die Autos kennenzulernen. Das ist aber auch irgendwo vernünftig. Weil angenommen, ich fahre irgendwo rein oder mir fährt jemand rein, dann habe ich zwar mit dem Hersteller zusammen ein kleines Problem, aber ich diskutiere lieber mit dem Hersteller, als mir selbst zu erklären, dass mein Jaguar kaputt ist. Ja. Ist ganz einfach so. Und dann halt die Projektautos. Da habe ich jetzt gerade einen Renault Avantime. Und dieser Avantime, der braucht noch so ein paar Dinge, um TÜV zu kriegen. Und weil das mit dem TÜV sich ein bisschen hinziehen wird, habe ich als Zwischenauto mir noch einen 2007er Audi A6 Allroad geholt. Der ist jetzt für den Winter praktisch. Allrad, Standheizung, Gummifußmatten. Der Februar kann kommen.
Ja, vielleicht kommt der Schnee auch nochmal. Aber so ein Elektroauto war jetzt nicht dabei.
Also, es geht immer so ein bisschen unter. Ich habe noch einen Peugeot E208. Also ich habe auch noch ein Elektroauto. Ja. Das ist halt, um ehrlich zu sein, fast nie hier, weil immer meine Schwiegermutter damit unterwegs ist. Okay. Die habe ich so ein bisschen mobil gemacht, weil ich brauche auch hier immer mal so ein bisschen Hilfe von ihr. Und da habe ich halt gesagt, okay, damit du diese 30 Kilometer immer dann hin und her fahren kannst und ihr alter Polo ist irgendwann bei einem Unfall kaputt gegangen, dachte ich mir, du sollst jetzt einmal ein richtiges, ordentliches Auto haben, so mit gutem Licht. Eins, das auch ein paar Assistenzsysteme hat. Eins, das auch mal so einen Luxus wie eine Sitzheizung hat oder eine Kamera beim Einparken. Und deswegen hat sie diesen E208. Ja, und der ist halt so problemlos und stressfrei, den vergesse ich sogar in der Aufzählung. Aber ja, der ist da.
Wenn du jetzt so diese aktuellen Diskussionen anschaust mit Verbrennerverbot und was weiß ich was, wirst du jetzt in Zukunft nur noch Elektroautos testen dann? Oder die alten wird es ja weiterhin geben, aber nee. Was ist so dein Take da drauf?
Also ich teste alles und bin da bei allem dabei. Es gibt sehr, sehr gute Elektroautos. Ich bin jetzt niemand, der da sagt, oh, das ist schlimm und Elektroschrott und oh, wenn es denn brennt. Nee, also da ist ganz viel Stammtischmeinung dabei, aber von beiden Seiten. Also links wie rechts ist mir persönlich ein bisschen zu viel Stammtisch. Ich werbe da für die von der FDP immer viel zitierte Technologieoffenheit, aber jetzt nicht so im Sinne, um den Verbrenner länger zu pushen, sondern das ist halt gerade einfach für jeden Anwendungsfall und auch jedes Budget unterschiedliche Lösungen gibt. Und das ist ganz einfach so. Es gibt Leute, die müssen elektrisch fahren. Alles andere wäre grob fahrlässig, weil die haben ihre PV-Anlage, die fahren ihre kurzen Strecken, die haben irgendwie einen Leasing laufen, dann können sie sich auch das Auto elektrisch holen. Die müssen das einfach tun. Alles andere wäre echt nicht clever. Und dann hast du halt auch jemanden auf dem Land, der sagt, ich habe nur 10.000 Euro Maximalbudget für meinen Gebrauchten. Ich fahre jeden Tag 200 Kilometer. Ich habe keine PV-Anlage und die nächste Schnellladesäule ist eine halbe Stunde von mir weg. Sorry, dann kann ich dem auch nicht sagen, aber guck mal, es gibt doch jetzt günstige Elektrokleinwagen. Nee, das funktioniert für den halt einfach nicht. Mhm. Aber grundsätzlich ist elektrisch halt rein rational gesehen oder auch technisch von der Effizienz her der Weg, der zu gehen ist. Also da braucht man sich keine Illusionen machen, dass doch unser Verbrenner nochmal den großen Schritt und so. Nein, das Thema ist durch. Auch wenn du jetzt die ganzen Sportwagen und so hast, die klingen nicht mehr wie früher, die fahren nicht mehr wie früher, die dürfen das nicht mehr wie früher. Der Zug ist abgefahren. Wenn du einen wirklich geilen Verbrenner haben willst, musst du was Gebrauchtes kaufen. Das kann 5 Jahre alt sein, das kann aber auch 25 Jahre alt sein. Irgendwo dazwischen hast du viele interessante Angebote. Aber an sich läuft es da elektrisch weiter. Und was ich noch schlimmer finde, sind dann, wenn alle sagen, ja, aber Wasserstoff kommt doch jetzt. Nee. Also ehrlicherweise, hier bei uns in Bad Rappenau hatten wir eine Wasserstofftankstelle direkt an der Autobahn. Konnte ich auch mal schön Toyota Mirai fahren als Pressetestwagen. Alles super, fährt hervorragend. Ja, wenn du jetzt da stehst, hast du noch ein Dach, wo du dich drunter stellen kannst, aber keine Tanksäule oder keine Zapfsäule mehr für den Wasserstoff. Es werden immer weniger Tankstellen. Das Zeug ist viel zu teuer. Das wird nicht funktionieren. Da will ich allen, die diese Riesenhoffnung haben, aber mit Wasserstoff wird doch alles besser. Nein, garantiert nicht.
Ein Freund von mir, ich habe ein paar Leute gefragt, so die auch so die Szene verfolgen, der hat mir, ich suche gerade ein neues Auto, das sollte 800 Volt Technik haben, also Elektroauto und 95 Kilowattstunden Akku. Was würdest du da gerade empfehlen? Gibt es überhaupt was in die Richtung, wo man sagen kann?
Ja, also es gibt ja gerade vom BMW gibt es die neue Klasse. Das ist ja also die X3, was ja so... Ja. Sehr gefeiert wird, so sehr, dass er für dieses Jahr ausverkauft ist.
Glaube ich, letzte Woche oder sowas, ne?
Wie bitte?
Das ist jetzt erst vorgestellt worden, glaube ich, oder der neue X3? Oder?
Ich glaube, die Fahrpräsentation war so im November und das Auto ist schon ein bisschen länger bekannt, aber die ersten Auslieferungen starten offiziell am 7. März, ab dann ist Auslieferungsbeginn. Da bekommt zum Beispiel der Car Maniac sein. Aber aus meiner Sicht ist das viel mehr als ein Auto, sondern es ist wirklich eine neue Fahrzeugklasse. Weil du hast dann von Mercedes auch den GLC als EQ-Modell oder jetzt letzte Woche vorgestellt von Volvo den EX. Sind alle in einem ähnlichen Preisrahmen. So zwischen 60 und 70.000 geht das los. Je nachdem, bei welchem Hersteller zwischen 70 und 80 hast du dann das Auto, was dir wirklich gefällt. Aber die haben alle die 800-Volt-Technik. Die haben alle Akkus rund um 100 Kilowattstunden. Und die sind dann halt auch gut miteinander vergleichbar. Also das ist so diese neue Fahrzeugklasse, die kommt, die auch wohlgemerkt alle günstiger sind als der vergleichbare Verbrenner von der gleichen Marke. Also wenn du ein X3 mit einem ordentlichen Motor und Ausstattung nimmst, bist du ja um die 10.000 Euro teurer, als wenn du den Elektro iX3 mit gleicher Ausstattung nimmst. Und deswegen wird es halt jetzt interessant, weil preislich ist er eher günstiger als der Verbrenner. Die Reichweiten sind deutlich besser. Aufgrund der 800-Volt-Technik kannst du halt auch schnell laden.
Und halt auch günstiger.
Genau, und das pusht dann halt jetzt.
Ja, okay. Ja, jetzt haben wir jetzt viele Themen, glaube ich, besprochen. So. Eins interessiert mich jetzt noch. Du hast ein bisschen, haben wir über Zeiteinteilung und so gesprochen gehabt. Ja. Wie erholst du dich gerade privat, wenn du das mal nicht machst? Also ich stelle mir das, hast du auf YouTube, auf deinem Handy, hast du die Kommentare an? Kannst du da überhaupt abschalten? Kommentierst du, beantwortest du alles gleich? Oder sagst du, ey, nee, ich habe jetzt hier Flugmodus und wir gehen 4 Stunden wandern und ich habe alle Notifications aus. Also wie kriegst du das hin, abzuschalten, und schaust du nicht die ganze Zeit, ob jemand was kommentiert hat oder nach deinen Zahlen?
Also das ist so ein bisschen meine Krankheit. Ich schaue den ganzen Tag, was Leute kommentieren. Ich schaue nicht auf die Zahlen, aber ich schaue auf das, was Leute kommentieren. Also ich lese jeden einzelnen Kommentar. Und jeden, den ich als beantwortungswürdig empfinde, beantworte ich auch. Naja, du hast ja viele Aussagen. Eine Aussage muss ich nicht beantworten. Wenn jemand eine Frage hat, dann beantworte ich sie grundsätzlich schon. Wenn die Frage aber nur zum Provozieren gestellt ist, brauche ich sie auch nicht zu beantworten. Ja, also don't feed the troll, das ist halt einfach so. Und aber da hänge ich zu viel dran. Das ist Krankheit, das ist einfach so. Und da muss man sich halt manchmal bewusst zum Abschalten zwingen. Und letztes Jahr waren wir als Familie mal so für eine knappe Woche auf Elba, als Reisedestination sehr zu empfehlen. Und dann habe ich mal in der Woche einfach nicht drauf geguckt. Sich so selbst aber auch mal dazu gezwungen. Wir hatten auf dem Berg so ein Airbnb-Ferienhäuschen, da war kein Empfang. Das WLAN ging auch nicht so wirklich. Und das war im Nachhinein halt so ein Riesensegen, weil man sich selber mal ein bisschen davon... Aber grundsätzlich, ich schaffe es jetzt auch mal 2-3 Stunden nicht drauf zu gucken. Wenn ich mit den Kindern male, kann ich mit den Kindern auch malen, ohne drauf zu gucken. Das geht schon. Was ich halt mir überlegen muss, ist mal sowas wie ein Hobby oder so anzufangen. Das ich würde jetzt zum Beispiel jetzt auch, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe, würde ich es auch gerne wieder schaffen, was morgens laufen zu gehen. Klingt jetzt nach so einem absoluten Basic, wenn du aber halt 2 Vollzeitjobs plus die Kinder nebenher hast. Das funktioniert einfach nicht. Ja, dann musst du dir die Zeit nehmen. Ja, kann ich, aber dann fällt halt was anderes runter. Und ich nehme mir ja bereits Zeit, nur halt für andere Dinge. Mhm. Und da muss ich für mich noch so ein bisschen was finden, weil ich quasi keine Hobbys habe. Andererseits, das, was ich mache, mache ich halt so gern. Das ist halt mein Hobby. Ich habe halt im Moment das Glück, dass mir Leute Geld für mein Hobby geben.
Ja, verstehe ich auch. Also das mit dem Spaziergang kriege ich gut hin. Da kann ich dir noch ein paar Tipps geben. Aber es ist halt viel ist, glaube ich, Routine einfach, dass man es als Routine eingebaut bekommt. Und so hast du jetzt gerade deine Routinen mit, ich checke bei, was war bei YouTube, was muss ich kommentieren, etc. pp. Checken die Kinder denn, was der Papa macht?
Ja, schon so ein bisschen, weil sie ja jede Woche mit einem anderen Auto zur Kita gefahren werden und so. Und also die wissen schon so grob, was los ist. Das ist natürlich für Außenstehende immer ein bisschen schwierig zu verstehen. Was weiß ich, damals in der Kita mit einem roten R8 vorzufahren, fanden manche Kita-Mamas nicht so lustig, aber ich dachte mir, sorry, ich muss halt den R8 testen. Ist halt so, auch als wir das Haus gekauft haben und ich immer in meinen Malerklamotten ausgestiegen bin aus einer nagelneuen S-Klasse-Langversion mit Stuttgarter Kennzeichen, werden sich auch alle gedacht haben, oho, der Herr Investor. Und dann stehe ich halt da wie der letzte Assi auf gut Deutsch. Also manche Dinge im Leben wirken nach außen halt ein bisschen komisch und die Kinder merken so langsam auch, dass ihr Papa andere Dinge macht als die meisten anderen hier so in unserem Raum. Vor allem dann ist man so in dieser Schwarzgruppenwelt unterwegs, auch was die Kita angeht. Und dann machen ja viele Leute das von außen betrachtet das Gleiche. Die sitzen in einem Büro und starren in einem Bildschirm. Das mache ich auch große Teile des Tages. Aber dann bin ich halt mal eine Woche in Japan zur Tokyo Mobility Show. Und alle denken sich, ja, aber warum ist er jetzt ohne seine Familie in Japan? Was ist eigentlich sein Problem?
Naja, gut, du kannst jetzt nicht immer alle mitnehmen, dann auf sowas, vor allem wenn keine Schulferien sind oder sowas. Das ist dann
ja, wäre auch dann schwierig, den Hersteller zu erklären. Du, ich weiß, so ein Business-Ticket nach Japan kostet, keine Ahnung, irgendwas zwischen 6.000 und 8.000 Euro. Ich hätte gern bitte 4 anstelle von einem.
Klar, hier.
Ja, klar, hier, wir haben euch da vorne, Reihe 2 haben wir euch reserviert, könnt ihr alles
sitzen. Ja, wir haben eine ganze Flieger für die. Willst du nicht noch jemand mitnehmen, hast du nicht die. Ja.
Auch und check, hier, ja.
Was sagen sie deine Eltern, Verwandte zu dem Job? Das ist ja, glaube ich, auch immer so schwierig hier. Da ist YouTuber sozusagen, wie da kann man Geld mit verdienen. Aber.
Genau, dieses wie da kann man Geld mit verdienen in Kombination mit einem, naja, du wirst schon wissen, was du tust. Ja, also ich glaube, dieser Wechsel ist jetzt für manche nicht ganz nachvollziehbar gewesen, weil ich halt einen sehr guten, sehr sicheren, bewährten Job hatte. Das hat jeder verstanden. Wenn du sagst, du bist bei Lidl, dann weiß halt jeder, du bist bei Lidl. Das ist halt, da hast du halt einfach diese 99% Bekanntheit. Wenn du jetzt aber sagst, ich mache meinen YouTube-Kanal weiter, oh, dünnes Eis in vielen Gesprächen. Aber bei meinem Vater zum Beispiel klappt das gut, der ist auch so in der Autowelt unterwegs. Der macht auch viel in Eisenach, weil ich komme aus Eisenach im Museum. Der hat halt öfter Situationen, dass er mit Menschen abends am Tisch sitzt und dann wird ein Handy hingehalten und wird gesagt, oh, guck mal hier, geiles Video. Und dann muss er halt sagen, ja, ist mein Sohn. Und die Situation gab es wohl schon häufiger und das freut mich natürlich auch, wenn das quasi wieder so an ihn zurückkommt. Und dann wird das, glaube ich, schon ganz gut verstanden. Und doch, mein Umfeld hat es inzwischen nach all den Jahren halbwegs verstanden, dass das was Bewährtes ist.
Und dann können sie auch mal R8 oder S-Klasse mit dir fahren. Das ist ja jetzt auch nicht was, was man sonst bieten kann, dem Papa oder so. Ne?
Ja, genau. Aber es ist halt auch immer so ein bisschen wichtig zu zeigen, wie der Wechsel ist. Also jetzt zum Beispiel die letzten 2 Autos, mit denen ich zur Kita gefahren bin, war erst ein BMW M5 Touring. Listenpreis 174.000. Ja, und jetzt die letzten Tage halt Fiat Grande Panda für 21. Weil es geht ja nicht darum, immer dieses Glamouröse zu haben, ja, sondern ich will ja den Wechsel durch alles durch. Und dann ist es irgendwie aus meiner Sicht auch wichtig, dass die Kinder verstehen, es ist genauso okay, mit einem oder mit dem 2.000 Euro Renault, den ich gekauft habe, zur Kita zu fahren, genauso wie es okay ist, halt mit dem 200.000 Euro BMW M irgendwas da rumzueiern. Weil der Mensch, der am Ende aussteigt, ist der gleiche. Und ich glaube, das zu verstehen, ist nicht ganz einfach, aber eine wichtige Lektion.
Vor allem für alle in der Familie und im Umfeld.
Ja, du kannst aber auch, wenn du mit verschiedenen Autos kommst, kannst du gut bei Leuten erkennen, wer auf solche Statussymbole achtet und wer nicht. Weil bei manchen Leuten, wenn du aus einem billigen alten Auto aussteigst, das ist da dann manchmal so dieses, ich mache mir Sorgen um dich.
Ist alles okay? Alles,
ist denn alles gut bei dir? Und ja, dann merke ich halt, okay, ich bin der gleiche wie immer. Ja, na klar geht's mir gut. Ja, dieses Auto hat 2.000 Euro gekostet. Na und, das ist halt so. Und das Gleiche geht halt auch in die andere Richtung, dass du halt sehr bewertet wirst, wenn du mit was sehr Teurem kommst. Aber das hilft halt auch, um die Leute so ein bisschen einzuschätzen. Weil ehrlicherweise, mir ist es halt inzwischen egal, aber das ist halt auch was ich lernen musste, dass ein Porsche oder ein Trabant beide dich hoffentlich trocken von A nach B bringen.
Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Jetzt haben wir auch echt eine Weile gequatscht. Also sehr viele interessante Einblicke gewonnen in das ganze YouTube-Game. Vielen Dank dafür, auch für deine Zeit. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall den Kanal jetzt abonniert und kriege da mit, was du so alles treibst. Und ja, wahrscheinlich muss ich den Podcast doch dann auch auf YouTube stellen. Spätestens deiner. Ne? Das ist immer so jetzt. Aktuell ist es nur rein Audio überall und dann ist das Geschäft immer da. Wahrscheinlich ist es spätestens mit deiner Aufnahme jetzt, dann kommt alles auf YouTube.
Wie immer, man muss einfach anfangen.
Das stimmt.
Und naja, danke, dass ich auch hier die Gelegenheit hatte, mal so ein bisschen aus meiner Welt auszubrechen in was ganz anderes. Und ich hoffe, ich konnte da auch so ein bisschen alle mal bereichern, was bei YouTube so passiert.
Vielen Dank dafür. Dann dir weiterhin viel Erfolg und toi, toi, toi.
Dankeschön. Ciao.
Danke dir. Ciao, ciao. Ja, und das war sie auch schon wieder, die Folge 159 von Happy Bootstrapping. Wie hat's dir denn gefallen? Hast du auf YouTube geschaut oder auf Spotify, Apple Podcasts gehört? Schreib mir doch gerne kurz das Feedback per Mail an hallo@happy-bootstrapping.de oder über happy-bootstrapping.de übers Kontaktformular auf der Webseite. Würde mich super drüber freuen, egal welches Feedback du hast. Du kannst auch mich über LinkedIn kontaktieren und wie immer findest du alle Links auch zu den Videos, die wir hier im Podcast besprochen haben, von Car Ranger oder alle anderen Links zum Podcast dann in den Shownotes. Nächste Woche spreche ich mit dem Andreas Wittig in Folge 160 und der Andreas entwickelt mit seinem Bruder schon seit längerer Zeit Micro-SaaS auf AWS. Da haben wir viel darüber gesprochen. Wie funktioniert denn der Marktplatz da? Wie kriegt man da überhaupt? Wie verdient man Geld damit? Wie macht man Marketing? Und fand ich super interessant, wie das ganze Geschäftsmodell mit dem Marktplatz funktioniert. Hör also nächste Woche unbedingt wieder rein. Folge 160. Genau. Wir hören uns. Mach's gut. Schöne Woche. Ciao, ciao.